Ich habe den Zettel natürlich aufbewahrt. Also nicht natürlich. Ich habe den in der Kabine gehabt, habe den zusammengeknüttelt. Deswegen ist das auch, da sind diese ganzen Falten auf dem Zettel, wenn man sich den schon mal angeschaut hat. Und dann habe ich den in der Kabine weggeworfen, in die Ecke und irgendwie so 5 Minuten. Und dann kam der Yogi rein und alle und feiern und alle waren fröhlich. Der Poldi hat sein Viva Colonia gespielt. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich heb ihn doch mal auf. Und habe ihn glatt gestrichen, habe ihn in meine Torwarttasche getan. Und typisch Bild-Zeitung, aber das wissen Sie, das habe ich Ihnen schon 1000 Mal erzählt. Dann stand am nächsten Tag, ich glaube Bild am Sonntag war es oder so, Lehmanns Zettel, wir haben ihn. Dann habe ich geguckt an meinen Nachttisch. Oh, komisch.
Dieser Podcast wird präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien. Herzlich willkommen bei Immer die Drei, dem Fußball-Podcast aus Unterfranken. Mann. Mit euren Moderatoren Sebastian Leisgang und William Vielwert. Immer die Drei! Die Nummer drei heute, Jens Lehmann. Summer!
Hallo und herzlich willkommen, es ist Immer die Drei, es ist Folge 19. Wir sitzen zum 4. Mal insgesamt, zum 3. Mal in Folge, Willi, in München, und zwar in der Münchner Innenstadt. Und gegenüber von einem Mann, der hier sehr oft gespielt hat in der Stadt, allerdings stets als Gegner, mit dem BVB, mit Schalke, mit dem VfB. Wir sagen Servus, Jens Lehmann.
Hallo, ja, Servus, genau, wie man hier sagt.
Ja, wir sind, wie der Sebastian gesagt hat, im Zentrum von München. Kannst du kurz beschreiben, wo wir hier sind?
Wir sind im Glockenbach, heißt das. Das ist direkt an der Isar. Bei dem Wetter sehr schön, weil man in der Isar schwimmen kann. Und das ist, würde ich sagen, 1,5 Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Nach Süden, weiß ich nicht. Die Berge sieht man nicht, aber eigentlich mittendrin.
Kannst du den Raum kurz beschreiben, in dem wir hier sitzen, dass die Hörer sich das ein bisschen, die Hörerinnen vorstellen können?
Wir sitzen hier in einer kleinen Wohnung, nicht sehr hell, angemietet von meinem Sohn, der mir die manchmal zur Verfügung stellt, wenn er nicht da ist, was ziemlich häufig ist.
Von hier, Jens, wollen wir eine kleine Reise unternehmen mit dir zusammen, und die Reise führt uns in den Ruhrpott, dorthin, wo du herkommst. Die führt uns nach London, wo du Fußball gespielt hast. Die führt uns nach Stuttgart und ja, auch mal kurz nach Mailand, da warst du ja auch. Und wir haben für diesen Weg mit verschiedenen Weggefährten von dir gesprochen, mit früheren Mitspielern. Und die melden sich im Laufe des Gesprächs per Sprachnachricht zu Wort, weil sie vielleicht mal eine Frage haben oder vielleicht ist denen auch so die eine oder andere Anekdote eingefallen, die sie mit uns freundlicherweise geteilt haben.
Da freue ich mich schon drauf. Das kann ich mir vorstellen, es wird nicht immer lustig.
Aber auch. So viel Zeit ihr schon mal gesagt.
Ja, bevor es lustig wird, hoffentlich lustig wird, wollen wir aber erstmal wissen, wer sitzt hier gegenüber. Wer ist Jens Lehmann?
Er hat 61 Mal das Tor der Nationalmannschaft gehütet und ist bei der Heim-WM 2006 anstelle von Oliver Kahn als deutsche Nummer 1 ins Turnier gegangen. Er hat beim Sommermärchen mit einem Spickzettel für Weltaufsehen gesorgt und ist im Laufe seiner Vereinskarriere deutscher, italienischer und englischer Meister geworden. Er hat sowohl für Borussia Dortmund als auch für Schalke 04 gespielt und ist bei einem Revierderby mit einem Torwarttor in die Bundesliga-Geschichte eingegangen. Er hat 1997 mit Schalke den UEFA-Cup gewonnen und ist heute 53 Jahre alt. Wir fragen uns, wie schaut Jens Lehmann auf seine lange und erfolgreiche Laufbahn zurück?
Ja, zuerst einmal glaube ich mit einer großen Dankbarkeit gegenüber meinen Eltern, meiner Familie, also Bruder, Cousin, mit dem ich auch aufgewachsen bin, oder sind innerhalb einer Großfamilie aufgewachsen, die mir vor allen Dingen beigebracht haben, dass ich mich immer einigermaßen gut benehmen musste, was mir auf dem Fußballplatz ab und zu nicht so gut gelungen ist. Aber das war frühestens, glaube ich, mit Beginn meiner Vereinszugehörigkeit auch immer ein Ventil, all das, was man in der Schule oder um sich herum hatte, loszuwerden. Und dann auch so ein bisschen gegenüber dem lieben Gott, weil meine Eltern sind gar nicht so groß. Und als ich den Entschluss gefasst habe, Fußballprofi zu werden, mit 14 war ich relativ klein. Und man hätte eigentlich nicht erwarten dürfen, dass ich dann noch eine gute Größe bekommen habe, um eben so ein Fußballtor ganz gut auszufüllen.
war jetzt schon einiges drin, sowohl in dem, was du gesagt hast, als auch in der Vorstellung. Wir haben auch schon ein paar Vereinsnamen gehört, Schalke, Dortmund, AC Milan ist da noch zu nennen, der VfB Stuttgart, Arsenal London. Welchem Verein würdest du jetzt so im Rückblick sagen, fühlst du dich denn am zugehörigsten oder welcher Verein ist dir so am meisten noch nahe?
Also ich würde jetzt, wenn ich dieses Interview gegeben hätte, wenn Rudi Assauer seine Absicht umgesetzt hätte, mir 1997 einen 10-Jahres-Vertrag zu geben, dann wäre es ganz klar Schalke 04. Aber eigentlich war das so ein bisschen vielleicht, wie soll man das sagen, das war ein Angebot zu viel. Das hat mich eigentlich geängstigt, weil ich dann, glaube ich, über 20 Jahre beim FC Schalke 04 gespielt hätte, wenn ich diese 10 Jahre auch noch gemacht hätte. Das sagt aber schon einiges darüber, wo ich natürlich groß geworden bin, wem ich das meiste zu verdanken habe. Ich darf dabei aber auch nicht meine Jugend vergessen, in der ich das Glück hatte, für ETB Schwarz-Weiß Essen zu spielen und von Kindheit an eigentlich sehr gute Trainer hatte, auch dort, was man gar nicht so erwarten konnte, weil es ja ein kleiner Verein war. Und auch dort hatte ich das Glück, da haben wir einen besonderen Erfolg erzielt, was es vorher und nachher nie gab. Wir sind deutscher B-Jugend-Vizemeister geworden. Und das war eigentlich so das Sprungbrett für meine Karriere, muss man ehrlich sagen, weil danach konnte ich zu Schalke 04 gehen in die Jugend und habe dort, wie gesagt, alles gelernt. Also von Druck, von Erfolgen, von Misserfolgen, von persönlicher Schmach, von persönlichem Erfolg. Und insofern wäre es eigentlich Schalke 04, aber ich hatte dann eben auch das Glück, für andere Traditionsvereine zu spielen. Und wenn man dann anfängt, für ein paar Traditionsvereine zu spielen, dann verliert man so ein bisschen das Herz für einen einzelnen Verein. Also ich hätte mich zum Beispiel am letzten Spieltag der Bundesliga gefreut, wenn Schalke in der Bundesliga geblieben wäre und Borussia Dortmund Meister geworden wäre.
Ich mich auch.
Ja. Und wahrscheinlich bin ich trotzdem am meisten verbunden noch mit Arsenal London, weil das die lehrreichsten, intensivsten und von der ganzen Atmosphäre in England auch schönsten Jahre waren. Mailand war ich sehr kurz, nicht so sehr. Ich war vor kurzem mal da, habe Paolo Maldini mal wieder getroffen, mit dem ich eine lustige Anekdote mal erlebt habe in der kurzen Zeit, in der ich da war.
Wir sind ganz Ohr.
Der hat mir beim Umzug geholfen und musste dann irgendwie, ich kam in ein neues Haus und musste irgendwie Kisten hochtragen in den obersten Stock und die Nachbarn kannten mich natürlich nicht und ich bin dann die Treppe hochgegangen und dabei ist mir die Hose gerissen, ja, weil ich irgendwie so schwer tragen musste. Dann standen da unten so zwei Nachbarn und schauten so hoch und haben gesagt, was ist das für ein Typ, der da mit offener Hose, wo man nur die Unterhose sieht, die Treppe hochläuft. Und dann hat Paolo das gesehen und hat sich natürlich nicht mehr einbekommen vor Lachen. Hat mir aber eben auch geholfen beim Umziehen. Also er war ein toller Kapitän. Ja, nicht nur ein fantastischer Spieler, sondern auch ein toller Kapitän. Und nochmal zurückzukommen zu dem Bezug. Also man verliert dann so ein bisschen die Leidenschaft für einen einzelnen Verein. Ich war eigentlich die letzten beiden Jahre meiner Karriere beim VfB Stuttgart und habe dort bis zum heutigen Tage noch gute Kontakte hin, weil ich es eigentlich auch da sehr genossen habe, Fußball zu spielen, weil die Fans eben auch so extrem leidenschaftlich waren, im negativen, aber wie vor allen Dingen auch im positiven Sinne.
Jetzt haben wir viel über Vereine gesprochen und Bezug zu Vereinen. Wie sieht es denn mit den Trainern aus? Auch da hattest du ja Größen, Huub Stevens, Arsene Wenger bei Arsenal. Zu wem hast du denn da vielleicht den besten Draht heute noch oder von wem hast du auch am meisten gelernt?
Also heute immer noch den besten Draht zu Arsene Wenger, der jetzt bei der FIFA ist. Und zwar deswegen, weil ich einerseits mit ihm den größten Erfolg erlebt habe, den wir dort alle erlebt haben. Wir sind ungeschlagen Meister geworden. Und weil er mich danach aus dem Tor genommen hat und gesagt hat, ich kann gehen. Aber dann auch gemerkt hat, dass ich das nicht so akzeptiert habe und mich wieder rangekämpft habe. Und ich glaube, das hat Eindruck bei ihm hinterlassen. Oder es ist tatsächlich so, dass ich war der einzige Spieler, den er jemals zu sich ins Trainerteam genommen hat, als Co-Trainer. Und insofern besuche ich ihn ab und zu noch manchmal bei der FIFA. Wir reden natürlich über Fußball, über Entwicklungen, über andere Themen. Und der Mann ist einfach ein Visionär gewesen. Ja? Der hat eine ganze Fußballindustrie aufgebaut mit Datenanalyse, Scouting, Equipment, also das, was man heute so auf den Fußballplätzen sieht mit diesen Männchen, Hütchen und all den anderen Sachen, das kommt eigentlich alles von ihm. Diät, ich glaube, Arsenal war der erste Club, der Yoga eingeführt hat. Da kann ich aber sagen, das war aufgrund meiner Initiative, weil ich glaube, ich war der Erste, der Yoga gemacht hat. Ja, und deswegen ist man da verbunden, weil er eben auch ein Mensch ist, mit dem, wenn man mit ihm redet, lernt man immer irgendetwas. Und als Fußball war er eben, als Fußballtrainer war er eben ein Visionär, weil er zum ersten Mal dieses schöne Offensivspiel kreiert hat, was auch Vorbild wurde dann für Barcelona, die das nachher leider sogar einen Tick besser gemacht haben als wir.
Ein Trainer, unter dem du deinen ersten großen Titel gewonnen hast, war Huub Stevens, nämlich 1997 den UEFA Cup.
Ja.
Welche Erinnerungen hast du an diesen Triumph, der so der wirklich erste war? Danach kamen noch viele weitere Titel, aber das war ja so ja, der Beginn der Karriere so richtig.
Ja,
was das Thema Erfolge und Trophäen angeht.
Genau, zumindest. Genau. Wenn man, man kommt dann in eine andere Welt, weil wenn man sieht, dass man etwas gewinnen kann, dann ist das, würde fast sagen, dann ist es ein anderer Sport. Weil Gewinner gibt es gar nicht so viele. Und bei uns war es eben außergewöhnlich, dass Huub Stevens, der in der ersten UEFA-Pokalrunde mit Roderkerr gerade gegen uns verloren hat, in der zweiten Runde unser eigener Trainer war. Und er war damals aber Gold wert für uns, weil er da ein paar Sachen reingebracht hat. Disziplin, Härte, Technik, Organisation, die für uns einfach super wichtig waren. Und so ein bisschen auch vielleicht das Potenzial gelöst hat. Wir wussten zwar, dass wir besser sind, als wir allgemein als wir allgemein betrachtet wurden. Aber dass wir so gut waren, einen UEFA-Pokal zu gewinnen, wo er damals noch nur der Erste in der Champions League spielen durfte und alle anderen in diesem Pokal spielen mussten, das war sicherlich auch ein großes Verdienst von ihm, aber auch von Rudi Assauer. Nur muss man da auch sagen, Fußball ist ein Teamsport und wir haben dort auch etwas Einmaliges gemacht. Wir haben als Mannschaft unseren damaligen Trainer, der uns zwar vor dem Abstieg gerettet hat und auch eigentlich in den Europapokal geführt hat, Jörg Berger, da haben wir gesagt, okay, es gibt Zeitpunkte, die nicht mehr passen. Und so ein Zeitpunkt ist gekommen und sind dann als Mannschaft hingegangen und haben gesagt, wir brauchen leider eine Veränderung.
Ja, ihr als Mannschaft habt das angestoßen?
Wir als Mannschaft. Ich war damals sogar Kapitän und demzufolge war es eine Phase, die auch nicht so ganz leicht war. Weil natürlich die eigenen Fans gesagt haben, was macht ihr für einen Mist? Ja, wie könnt ihr so einen Trainer da entlassen? Wir waren gemeinsam im Sportstudio. Ihr seid alle noch ein bisschen jünger, das habt ihr nicht gesehen. und haben das erklärt, warum das so war. Und es war einfach die richtige Entscheidung, ja, wie man sieht. Wir haben dann.
Aber wie läuft sowas ab? Also du als Kapitän gehst ins Büro von Rudi Assauer und sagst, wir als Mannschaft haben das Gefühl, ich spreche hier im Namen der Mannschaft, wir haben das Gefühl, wir brauchen was anderes.
Ja, ich als Kapitän nicht alleine, ja, weil sowas kann man nicht alleine machen. Man hat einen Mannschaftsrat, Juri Mölder, Ingo Anderbrügge, Olaf Thon, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich einen vergessen habe. Und was ich mal gemacht habe, wir haben immer ein bisschen wenig trainiert. Und dann habe ich an einem freien Tag ein Training organisiert. Und zu dem Training kamen, ich glaube, von 24 Spielern 20 Spieler. Ja, also freiwilliges Training. Und da merkte man, wo die Tendenz hinging. Wir haben uns dann eben unterhalten, dass es eigentlich der Zeitpunkt ist, etwas zu wechseln. Obwohl wir, wie gesagt, wir haben nach 20 Jahren zum ersten Mal für diesen Wettbewerb qualifiziert, was schon ein bisschen sensationell war für den FC Schalke 04 damals und dann in der ersten Runde sogar gewonnen. Und dann sind wir zum Manager gegangen und haben gesagt, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, es geht nicht mehr.
Klingt irgendwie absurd, jetzt erstmal so.
Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass der Rudi Assauer da saß mit seiner Zigarre. Und wenn ich jetzt alleine hingegangen wäre, hätte er gesagt, ja, du spinnst. Aber er wusste, er kannte die Tendenz. Ja, und er kannte auch so ein bisschen natürlich die Strömung, weil er war immer relativ nah bei der Mannschaft. Und wahrscheinlich hat er so insgeheim gedacht, oh, lass den Kelch an mir vorübergehen. Aber als dann vier seiner, sagen wir mal, wichtigsten Spieler ankamen und gesagt haben, sind nicht nur wir vier, sind von 24, sind mindestens 20. Und selbst die vier, die wir nicht genannt haben, sind nachher noch zu ihm gegangen und haben gesagt, ich stehe aber auch dahinter. Also das war schon eine mannschaftliche Geschlossenheit, die uns dann wahrscheinlich auch im Nachfolgenden ausgezeichnet hat, um eben diesen Erfolg zu erreichen. Und Rudi Assauer konnte sich dagegen auch nicht mehr wehren. Er war dann eben auch der Überbringer der schlechten Nachricht. Hatte aber den Vorteil, dass er wirklich sagen konnte, die Mannschaft ist zu mir gekommen. Also er war jetzt nicht der Buhmann gegenüber den Fans, sondern das waren eigentlich wir. Und ich weiß noch, da hingen dann auch Plakate beim ersten Spiel. Ich kenne nicht mehr genau den Wortlaut, aber die waren nicht angenehm. Aber wir waren auch gut im Verdrängen und konnten uns dann gut auf das konzentrieren, was wirklich wichtig war.
Wenn du sagst, der Grund war auch, wir haben zu wenig trainiert und deswegen habe ich sogar mal ein freiwilliges Training angesetzt. Da war Hübsch-Devens wahrscheinlich genau der Richtige für danach, oder? Weil da wurde mit Sicherheit nicht zu wenig trainiert.
Da wurde nicht zu wenig trainiert, genau. Und auch ein anderer Schwerpunkt. Damals hat uns diese holländische Schule, die hat uns gefallen. Und Hübsch-Devens war einer der wenigen Holländer, zum Glück, muss man sagen, der nicht diesen leichten Cruyff-Komplex hatte. Ja, die immer gedacht haben, wir müssen vor allen Dingen schön spielen und so und so und so, sondern der hat uns als Mannschaft gesehen, hat uns gut organisiert, war nicht so wichtig, ob wir schön spielen. Er selber ist Sohn eines, glaube ich, eines Bergmanns aus Kerkrade. Also der wusste, was harte Arbeit ist. Der hat sich als Profi selber hochgearbeitet. Und wie eben schon erwähnt, das war eben zu dem Zeitpunkt der richtige Ansatz. Holländische Technikschule mit Organisation und unseren deutschen Tugenden. Und er wusste ja, er kommt hier in eine Mannschaft, die einen Top-Teamgeist hatte. Also besser ging es ja kaum, wenn die ganze Mannschaft hingeht und sagt, wir sind uns einig und wechseln jetzt.
Einer, der in der damaligen Zeit auch dabei war, mittendrin, du hast seinen Namen sogar einmal kurz schon erwähnt, von dem kommt jetzt die erste Sprachnachricht. Und zwar ist es einer, der, wir haben es in der Vorstellung gehört, du hast für Schalke und für Dortmund gespielt, das gilt für ihn auch.
Ah, dann
jetzt
weiß ich, wer es ist.
Wollte ich gerade sagen, jetzt wird dir langsam der Groschen fallen. Es ist Ingo Anderbrügge. Und er erzählt, wie er dich damals, 1988, als du als junger Torwart gekommen bist zu Schalke, wie er dich damals erlebt hat.
Jens war damals schon hoch motiviert. Er hat sich über seinen Ehrgeiz manchmal eher selbst verletzt, als dass er andere verletzt hat. Also er war ein absoluter Heißsporn, ein bisschen bekloppt als Torwart, weil das muss man sein, aber positiv bekloppt. Ich kann mich erinnern, er war immer schon, wir mussten ja damals vor Training, sage ich jetzt mal, mussten wir um 9:30 dann in der Kabine sein. Wenn ich dann so um 8:40 oder 8:45 kam, dann hatte Jens schon das erste T-Shirt im Kraftraum durchgeschwitzt. Also das will damit sagen, dass er sich das, was er am Ende erreicht hat, schon in jungen Jahren erarbeitet hat.
So, und damit jetzt nicht hier ein falsches Bild entsteht, nämlich, dass Jens Lehmann ein Musterprofi war, hören wir ihn direkt nochmal. Jens, wir hören ihn direkt nochmal. Ja. Ingo Anderbrügge über eine Anekdote, um dieses Bild des Musterprofis gleich mal ein bisschen zu relativieren.
Unter Alex Ristić kam er einmal zu spät, wie jeder andere Spieler auch. Aber Jens kommt vielleicht einmal im Monat oder einmal im Quartal einmal mehr zu spät. Aber da kam er einmal zu spät unter Alex Ristić und wir hatten im Winter ein Hallenturnier Kiel von Gelsenkirchen. Und der Jens fuhr ins Marathon, also in die Einfahrt am Fanshop, fuhr der rein auf Schalke aufs Gelände und der Bus fuhr raus. Und wir im Bus, ach, der Jens kommt. Es war aber 2-3 Minuten zu spät. Alex Ristić sagte dem Busfahrer, fahren. Und Jens fuhr mit seinem Pkw bis Kiel hinterher.
Also das ist eine sensationelle Geschichte, wie wir finden, Jens.
Ja, aber er hat die nicht zu Ende erzählt. Ich bin aus meinem Auto ausgestiegen, habe mich entschuldigt und Ristić hat erzählt, ist okay, kannst du wieder zurückfahren. Ich habe nicht gespielt.
In Kiel?
In Kiel.
Ach, das hat er wirklich nicht erzählt.
Der hat mir das in Kiel gesagt. Bin also hinterhergefahren, hinter diesem Bus mit 100 km/h.
441 Kilometer.
Wir haben das nachgeschaut, das sind 441 Kilometer.
Ja, ich bin hinterhergefahren, ausgestiegen, Trainer, tut mir leid. Ja, ich glaube, es gab noch zwischendurch eine Pause oder so, weiß ich nicht. Und da sagte er, ist nicht schlimm, Junge, fährst du wieder zurück.
Das ist ja Wahnsinn.
Da konnte ich aber schneller fahren.
Aber es war tatsächlich so, du bist dann, das sind ja wirklich, wie lange fährt man da? Der Bus kann nicht so schnell fahren.
4:40.
Fünf Stunden fährt man da.
Wenn du 100 km/h fährst du 4:40.
Ja, und klar, und du fährst da hinten dran und wie fährst du da? Also hast du da einen halben Wutausbruch gegenüber dem Trainer oder? Wie sitzt du in dem Auto?
Aber wütend ist man 5 Minuten, 10 Minuten, halbe Stunde. Danach denkst du, hey, was soll ich jetzt für Musik? Telefonieren konnte man da damals nicht, gab ja kein Autotelefon. Ja, schaut sich die Mannschaft an, immer den Bus vorne rücks, von hinten. Aber das war klar, das war meine Schwäche. Ich bin manchmal immer einen Tick zu spät gekommen. Nicht nur am Platz, haha. Sondern ich war tatsächlich, der Hübsch-Devens hat sich darüber aufgeregt, war wirklich, ich glaube, gefühlt jede Trainingseinheit vorher im Kraftraum. Ja, ich war jetzt kein Bodybuilder, aber wusste, wird nicht schaden. Und ich bin dann manchmal, wenn um 9.30 Uhr Besprechung war, bin ich um 9.30 Uhr zur Kabine rein. Und ja, vor allem bei Hoop Stevens, der ging das richtig auf den Nerv. Und manchmal zum Beispiel kam er rein um 28, dann stand ich da und habe mir noch die Zähne geputzt und bin um Punkt 30 gekommen und dann fing er an. Und ich merkte schon immer, wenn er so ein bisschen, bei dem merkte man es immer sofort, wenn er sauer wurde. Der konnte aber nichts sagen, weil ich war genau Punkt. Aber ich bin auch leider dann manchmal zu spät gekommen, in der Tat.
Aber hast du es dann so ein bisschen provoziert, dass du gesagt hast, also ich komme jetzt auch wirklich nur Punkt, um den Trainer vielleicht noch mal so ein bisschen zu kitzeln?
Eigentlich weniger. Ich war, ich wollte ihn gar nicht ärgern. Ich war nur sehr, würde ich mal sagen, ich habe meine Zeit effizient genutzt. Ich habe gesehen, um 5 vor, okay, ich kann auch, ich habe mir als Beispiel 3 Sets gemacht von einer Übung. Dann musste ich um 5 vor halb das dritte Set machen. Schnell, schnell, schnell. Dann in die Kabine, dann wusste ich, muss mir noch die Zähne putzen. Ich weiß auch nicht, habe mir halt morgens die Zähne geputzt, nach dem Frühstück. Und dann habe ich es ja geschafft. Ich war umgezogen, fertig. Ich habe mich dann da hingesetzt. Da saßen zwar schon alle, aber ich habe mich da hingesetzt und habe gesagt, okay.
Jetzt können wir loslegen.
halb ist halb. Nur das Problem war eben manchmal, nicht wenn ich schon da war beim Training, sondern Abfahrt oder so zum Spiel. Manchmal, wie der Ingo sagt, war ich auch eine halbe Minute zu spät. Essen, Gelsenkirchen, Stau, sonst was. Ja. Hätte ich früher losfahren müssen.
Du hast von 88 bis 98 auf Schalke gespielt, also 10 Jahre?
Nee, ich habe 11 Jahre da gespielt.
Ja,
ein Jahr Jugend gespielt.
Mit der Jugendzeit.
Das war sehr wichtig, genau, für mich, weil da konnte ich mit Toni Schumacher zusammen trainieren.
Ah, das war die Schule dann, die du da noch bekommen hast.
Das war, genau. Ich bin morgens zur Schule, habe dann nachmittags bei den Profis trainiert, habe dann 1 Stunde Hausaufgaben gemacht und abends noch manchmal bei der A-Jugend. Also das waren
volle Tage.
Ja, genau. Waren volle Tage.
Und dann eben, wie ich es gesagt habe, 10 Jahre Profi und dann danach nochmal 4,5 Jahre beim BVB, nachdem du ein halbes Jahr zwischendrin bei Milan warst. Ja. Was ist auf dich eingeprasselt, als du dann so als Ex-Schalker zu Dortmund gekommen bist?
Also hätte ich das vorher gewusst, hätte ich es nicht gemacht. Ja, weil ich, das war echt schwierig. Weil ich natürlich bei Schalke viele, sagen wir mal, verletzt habe dadurch. Weil wir alle, die diesen UEFA-Pokal gewonnen haben, wir waren ja dann irgendwo schon ein bisschen was Besonderes für Schalke. Ne?
Und bis heute eigentlich.
Bis heute, ja. Und ich auch, weil ich dann noch das Glück hatte, gegen den BVB den Ausgleich zu erzielen, in demselben Jahr, in dem wir den Pokal gewonnen haben. Und ein halbes Jahr später war ich dann weg, hat mir auch niemand übel genommen. Und dann
wahrscheinlich
aber,
nur, weil es eben zu Milan ging und nicht direkt,
genau,
zu BVB.
Genau.
Sonst
hätte
die Leute klar genommen.
Also da wollte ich auch nie nach Dortmund gehen. Wäre mir nie eingefallen, nach Dortmund zu gehen. Nur bei Milan hatte ich ein Problem. Ich hatte einen Torwarttrainer, der war eine Katastrophe. Und wenn man dann jeden Tag zum Training kommt, das macht keinen Spaß. Dann konnte ich zwar mit dem Zaccheroni reden, aber der hat damals irgendwie, der war selber neu, hat nicht so drauf reagiert. Dann habe ich mich noch verletzt, leider. Wenn ich mich nicht verletzt hätte, wäre mein Weg anders gewesen. Aber ich habe mich verletzt, bin dann wiedergekommen, habe nicht mehr sofort gespielt. Und dann hatte ich Angebote aus Liverpool. Und da bin ich mal hingeflogen, aber irgendwie hat es mir damals noch nicht so gefallen, 98 oder 99, glaube ich. Und dann hatte ich ein Angebot von Dortmund. Und die haben sich sehr bemüht, Michael Mayer, Michael Zorc. Und dann hatte ich aber lustigerweise einen Anruf vom Rudi Assauer. Und der gesagt hat, ja, wenn du da weg willst, komm wieder zu uns. Und da habe ich gesagt, warum nicht? Und dann, und das war manchmal ein bisschen die Schwäche von ihm, hat er sich nicht mehr gemeldet. Ja.
Er ist nicht dran geblieben.
Und lustigerweise ist bis zum heutigen Tage so geblieben. Wenn mich jemand von Schalke angerufen hat, die mich in irgendeiner Funktion haben wollten, selbst danach nochmal, als ich beim VfB Stuttgart war, dann danach mal als Sportdirektor, dann haben die angerufen und danach nicht mehr gemeldet. Durchgängig, seit 20 Jahren.
Und was macht das mit dir? Also ist ja dann
dein
erster Profiklub gewesen.
Da habe ich gesagt, kannst mich mal. Dann gehe ich halt dahin. Und das war nicht so leicht. Aber wie gesagt, da meine Frau kennengelernt, Familie gegründet. Habe immer noch heute guten Kontakt zu einigen in Dortmund. Aber natürlich auch in Gelsenkirchen oder in Essen. Also die Leute aus dem Ruhrgebiet sind halt loyal, ne, und herzlich. Und Naja, mit den Fans war es halt eben schwierig, ne? Ich denke mal, der Großteil der Fans wusste schon, da kommt jetzt kein ganz Blinder. Aber es gab auch eine kleine Gruppe an Fans, die mich permanent niedergemacht hat, aber aufs Übelste. Und
kannst du dich dann noch so an einzelne Situationen erinnern?
Ja, natürlich. Wenn das Stadion ruhig war, haben sie halt mich aufs Übelste beleidigt. Immer so 100, 200 Fans hinter der Kurve, also in dieser Südkurve da, Südtribüne. Oder bei Freundschaftsspielen. Ich glaube, der Höhepunkt war mal, haben wir beim Freundschaftsspiel gespielt in Arnsberg. Und da hat mich immer ein Fan permanent beleidigt, so dass praktisch die ganze Sportkampfbahn da das gehört hat. Und irgendwann stand der nach dem Spiel hinterm Tor. Wir haben dann noch einen Elfmeter gegen uns bekommen. Dann stand es irgendwie 1-1 in so einem Vorbereitungsfreundschaftsspiel. Und dann tropfte der Ball so weg. Und der stand hinter mir und meinte, du Blinder. Ja. Und dann habe ich den Ball, anstatt zu holen, habe ich den in seine Richtung, ja, weiß nicht, stand 10 Meter hinter mir, so geschossen. Und auf einmal kamen 10 Fans auf mich zu, eigene Fans, und haben auf mich eingeprügelt. Und dann kam Christoph Metzelder und ich glaube Ahmed Madouni, körperlich starke Jungs, und haben die weggehalten und haben mich sozusagen befreit, dann bin ich in die Kabine. Und das Perfide war, dass dieser Fan, den ich beschuldigt habe, der kam dann nachher in die Kabine und hat mich angezeigt bei einem Polizisten und meinte, er wäre der Falsche gewesen, er hätte nichts gesagt und er hätte ein Hörgerät, was ich beschädigt hätte. Und dann habe ich gesagt, du beleidigst mich erst, nee, ich war das nicht. Und dann hat mir aber jemand gesagt, dass das doch war. Ja,
du hast ihn ja auch gesehen. Also
ich habe den gesehen, ja klar habe ich den gesehen und gehört. Also das war so eine Szene, dann wurde unser Sohn geboren, dann waren sie über uns, die Fans bei einem Freundschaftsspiel in Belgien, und haben dann runtergerufen. Ich saß in der zweiten Halbzeit auf der Bank, haben runtergerufen, Lehmann, dein Sohn soll verrecken. Und dann haben sie mal meine Frau aufs Übelste beleidigt vor so einem Champions-League-Spiel beim Wahrmachen, so einem Riesenplakat. Und dann wollte ich auch nicht spielen, aber dann habe ich doch gespielt. Also da waren schon einige Situationen, wo ich gedacht habe, nicht so meine Welt hier, aber man muss sich durchbeißen, ne?
Schüttelst du da einfach mit dem Kopf, oder es ist in der Situation, bei denen kann man nur mit dem Kopf schütteln, oder nimmst du das dann auch mit nach Hause und dreckst es mit deiner Frau aus? Also bei so Aussagen wie, dein Sohn soll verrecken, kann man das überhaupt so leicht dann einfach abstreifen?
Das ist schwierig.
Wahrscheinlich, ne? Nicht so, ne?
Was halt immer blöd ist, da wir uns in der Öffentlichkeit befinden, wenn die sowas rufen, wenn man in der Öffentlichkeit beleidigt wird, ist es ja eine Sache, wenn man mit dem Menschen, der einen beleidigt, gegenübersteht und alleine ist. Ja, der mag ja was sagen, was vielleicht sogar, was einen tief trifft, weil es so ein bisschen auch der schwache Punkt von jemandem ist. Und wenn man aber in der Öffentlichkeit beleidigt wird, oder teilweise auch, wie gesagt, mit diesem Plakat, meine Frau, und das sieht das ganze Stadion, und die Fotografen haben Bilder gemacht, die Bild-Zeitung hat es natürlich, großer Fehler, abgedruckt, dann ist man natürlich öffentlich so verletzt. Und das kann man nicht mehr gut machen, weil die öffentliche Verletzung steht da, das ist wie mit Rufmord, ja, was ja heutzutage auch immer noch passiert. Und dann entwickelt man natürlich eine andere Haltung. Da kann man auch nicht sagen, das verdränge ich oder so, weil ich sitze hier jetzt 25 Jahre später und manche Sachen vergisst man halt nicht, ne?
Und man baut dann einen Panzer auf und lässt gar nichts mehr nah an sich ran, auch nicht, wenn es dann später positive Töne gibt, oder?
Ja, man weiß es einzuordnen.
Wie ist der Umgang, den man da findet?
Man weiß es einzuordnen. 90% oder 95% oder 98% der Fans haben uns ja unterstützt. Ja, und war ja auch so, dass wir einigermaßen erfolgreich da waren, und das haben die Leute schon honoriert. Und ich glaube, was ich immer gut herübergebracht habe auf dem Fußballplatz, dass die Leute schnell gemerkt haben, der haut sich rein, ja, 100% und mehr. Und darum geht's ja, dass der Fan das Gefühl hat, der gibt alles. Und dann wird einem natürlich auch viel verziehen.
Jens, wir sind bei unserer nächsten Sprachnachricht. Sie kommt diesmal nicht von Ingo Anderbrück, auch wenn wir den schon zweimal gehört haben. Ein drittes Mal jetzt nicht, sondern sie kommt von einem, der nur eine Dortmunder Vergangenheit hat, keine Schalker. Und zwar kommt sie von Freddy Bobic.
Komplett anderer Typ als Oli Kahn. Oli Kahn, der auch extrem über die Emotion kam, extrem über die Intuition kam, ist eigentlich Jens Lehmann, so eine Vorstufe zu der Perfektion wie Manuel Neuer. Der musste sich nicht manchmal schmeißen, dass es gut aussieht. Der konnte da einfach den Ball abpflücken, wie man so schön sagt. War technisch und fußballerisch top. Ja? für diese Zeit, wo der Fußball noch, bei den Torhütern noch nicht so ganz entwickelt war, wo die mehr die Bälle weggeböllert haben, war ein gepflegter. Und er war torwarttechnisch einfach einer der Besten.
Es geht runter wie Öl, oder?
Ja, klar. Aber hat er recht? Also, ich wusste, der Ingo hat es ja gesagt, das war nicht immer leicht für Mitspieler. Weil ich wusste, zwischen 18, 21, 22, 23, das waren die Jahre, in denen ich Fehler gemacht habe, relativ viele Fehler als junger Spieler, das war aber auch gut so. Bin ich mal aus dem Tor genommen worden, bin von den eigenen Fans ausgepfiffen worden in Leverkusen beim 0-3 gegen uns. Und da habe ich gelernt, ich muss eine technische Perfektion haben. Ja, weil sonst überlebe ich nicht. Und der Freddy kam zu uns nach Dortmund und hat uns da geholfen. Ich weiß gar nicht, ist er mit uns Deutscher Meister geworden?
Deutscher Meister.
Sensationeller Strafraumspieler. Ja, One Touch, boom, war er drin. Und aber wie gesagt, ich als Torwart, wenn er jetzt ganz ehrlich gewesen wäre, hätte er gesagt, aber auch teilweise schwierig. Ja, weil ich war, glaube ich, mit jedem Mitspieler schwierig, weil ich wurde natürlich irgendwann zum Perfektionisten. Und wenn einer nicht, sagen wir mal, aus meiner Sicht auf dem Platz alles gegeben hat oder auch dann im Training an sich gearbeitet hat, sodass er besser wurde, dann konnte ich auch schwierig werden, weil ich wusste, der garantiert mir den Erfolg. Freddy und all die anderen. Und das hat er jetzt sehr nett gesagt. Aber wenn er, sagen wir mal, so wie Ingo noch eine zweite Sprachnachricht hinterher schieben würde, dann wird er wahrscheinlich auch den Teil nennen, wo er sagt, manchmal sehr schwierig und ja, oder hat er es gemacht?
Jens, natürlich hat er es gemacht. Wir hören ihn einfach nochmal. Ja.
Was er gehasst hat, wenn er ein Tor bekommen hat, ne? Die Zornigkeit, die hat man oft eher so im Spiel vielleicht nicht ganz so extrem gesehen. Es gab so ein paar Situationen, wo man es vielleicht erahnen konnte. Das haben wir in Trainingssituationen oft gehabt. Also, was weiß ich, kriegst einen Beinschuss, kriegst noch eine getreten von ihm am Ende des Tages, ja, oder er schmeißt eine Ball in den Rücken. Alles solche Sachen. Da war er, da konnte man ihn schnell mal ein bisschen zur Weißglut bringen, ja. Und da hat er gerade mit, nicht nur mit mir, aber mit anderen Stürmern ja auch manchmal so ein bisschen eine kleine Fehde gehabt, ne. Das hat ihn auch aufgebaut. Aber das war so eine gewisse Jenseitigkeit, kam mal bei ihm durch, ne?
Jetzt ist das Bild komplett, was er gezeichnet hat von dir.
Jähzornigkeit würde ich gar nicht so sehr sagen. Wut wahrscheinlich, ne? Wut. Vor allen Dingen, die wollten ja auch, Stürmer ist Stürmer. Am Ende will er dich auch immer ein bisschen verarschen. Im Training vor allen Dingen.
Mal einen Lupfer ansetzen.
Ja, und weil er natürlich merkt, der reagiert dann auch. Weil das ist so, für mich war Training jetzt nicht so großartig ein Unterschied zum Spiel. Und am Ende glaube ich aber, was ich auch geschätzt habe, man entwickelt auf dem Platz ein Gefühl für Mitspieler. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Und man muss natürlich auch sehr schnell herausfinden, ob einem der Mitspieler in Drucksituationen weiterhelfen kann. Und da ist dieses gegenseitige Provozieren mal im Training auch wichtig. Ja, dass man sieht, wie stark ist der eigentlich. Es gibt Mitspieler, die muss man anders anfassen, die sind sensibel. Da weiß man aber, die haben eine hundertprozentige Einstellung. Den redet man anders. Als ein Spieler, bei dem man weiß, der kann alles, aber macht's nicht, weil er einfach so ein bisschen die, ich bin sowieso gut, Einstellung hat, ja, und dann, da ist natürlich eine andere Beziehung zu, auf dem Platz eben, und was es sicherlich heute in der Art und Weise nicht mehr gab, was damals früher war, oder was damals weitestgehend, zumindest in unseren Mannschaften war, unbedingter Wettkampf im Training. Das heißt, ich wollte im Training gewinnen, ja, und wenn man in meiner Mannschaft war, wusste man, ja, aber die anderen auch, worum es ging. Und das hat dann häufig auch die ersten Elf von den zweiten Elf getrennt. Das ist Jürgen Kohler, Stefan Reuter, wenn man mit denen gespielt hat, wusste man, da ging es auch im Training darum zu gewinnen. Ja, da gab es keinen Spaß. Und so war das damals eben. Ich glaube, das hat sich heute ein bisschen geändert, weil die Generation leider auch eine andere geworden ist diesbezüglich.
Jens, was wir bemerkenswert fanden, wir haben so ein bisschen einen Gegenschnitt gehabt. Wir haben mit Freddy Bobic telefoniert, wir haben mit Ingo Anderbrücke telefoniert. Und Freddy Bobic sagt Vorstufe zu Manuel Neuer, und Ingo Anderbrücke hat gesagt, am Anfang, zu Beginn deiner Karriere auf Schalke, gab es ja noch die Rückpassregel. Und er meinte, also linker Fuß konnte eigentlich gar nichts.
Ja.
Rechter Fuß hat nur dazu gereicht, um den Ball eigentlich auf die Tribüne zu schießen.
Ja, war ein bisschen übertrieben.
aber so hat Ingo eben beschrieben. Ja. Wie ist es dann möglich, dass man so eine Entwicklung hinlegt und am Ende wirklich dieses Fußballerische auf einmal sogar seine hervorgehobene, oder natürlich war es auch ein guter Torwart mit den Händen, aber dass es dann auf einmal so eine Qualität von dir wurde?
weil ich jahrelang den linken Fuß nicht mehr brauchte. Ich habe den dann aber trainiert. Ja, ich glaube, die Rückpassregel gab es, glaube ich, in meiner ersten Saison nicht mehr, aber dann mit 19 wieder. Und was mir jetzt mal vor kurzem ein Mitspieler aus meiner Jugend gesagt hat, das wusste ich gar nicht mehr. Ich war früher immer Stürmer, ja, oder habe draußen gespielt. Und da gab es eine Kreisauswahl, da bin ich zwar ins Tor gegangen, aber wenn die hinten lagen, musste ich ins Feld und musste mitspielen. Und er hat mir gesagt, du warst immer eigentlich der beste Spieler. Und auch mein Jugendtrainer meinte ja, wir haben dich als Spieler geholt und wir haben dich nicht als Torwart geholt. Und weil ich auch sehr gerne halt im Feld gespielt habe. Aber das ist dann, würde ich sagen, zwischen 16 und oder 17 und 19 so ein bisschen auch vernachlässigt worden, weil ich eben nur noch im Tor trainiert habe. Ich war dann bei Schalke und so weiter und Fußball als Torwart gab es ja nicht. Und deswegen hat er recht. Ich musste das wieder üben. Ich musste meinen linken Fuß wieder aktivieren. Ja, und natürlich auch den rechten. Und das ging dann aber. Ja, ich habe manchmal nach dem Training habe ich Einheiten gemacht, wo ich mir nur den Ball mit rechts gestoppt habe und links Tore geschossen habe. Damit ich einfach diese Schusstechnik wiederbekommen habe. Wie eben schon gesagt, ich habe zwischen 18 und 22 oder 23 alles wegtrainiert, was an Schwäche da war. Unter anderem auch meinen linken Fuß. Und den rechten musste ich verbessern.
Du bist gebürtiger Essener. Wir haben jetzt über Schalke gesprochen, wir haben über den BVB gesprochen. Würdest du sagen, du bist ein Kind des Ruhrpotts, des Ruhrgebiets?
Ja. Ich glaube, ich kenne heute immer noch viele Straßen zwischen Duisburg und Dortmund. Ja, wo ich mein ganzes Leben lang gefahren bin. Also nicht mein ganzes Leben, aber viel.
Wenn wir dann auf deine Kindheit schauen, welche Erinnerungen, mal ins Blaue hineingefragt, ins Königsblaue kann man fast sagen, welche Erinnerungen hast du daran?
Also ich hatte Glück, dass ich aus einem relativ behüteten Elternhaus kam. Wir hatten einen kleinen Garten, da konnte ich auch Fußball spielen. Meine Mutter war zu Hause, war nicht arbeitstätig und hat für uns immer gekocht. Wir hatten jetzt nicht viel Geld, aber es war immer ordentlich, alles da. Wir sind kaum in Urlaub gefahren, ich sowieso nicht, weil ich immer Fußball spielen musste. Aber ich kann sagen, dass ich behütet war und vor allen Dingen haben meine Eltern immer darauf geachtet, dass ich eine gute Schulbildung hatte. Ich war der einzige Spieler bei uns in den Jugendmannschaften, wenn mal zwei Spiele in der Woche waren, in denen ich nicht spielen durfte. Ich durfte immer nur bei einem Spiel dabei sein, weil sie gesagt haben, Zeitaufwand zu groß, 3-4 Stunden weg, du musst Schulaufgaben machen. Also ich durfte nicht spielen. Und ja, im Nachhinein war es eigentlich ganz gut, weil ich dadurch fast noch mehr Ehrgeiz entwickelt habe und gesagt habe, ich will auch mal zweimal in der Woche spielen. Ja. Also und Ruhrgebiet ist halt, Herbert Grönemeyer beschreibt es eigentlich gut. Ja, letztens habe ich mal wieder Bochum gesehen, Live-Spiel und vorher dieser Song Tief im Westen, den alle Bochumer mitsingen, der beschreibt das nicht nur für die Bochumer gut, sondern beschreibt es auch für alle anderen aus dem Ruhrgebiet kommenden gut, wo die Sonne verstaubt und ist schöner als man glaubt. Das sind ja so unter anderem Sätze in seinem Lied. Die Herzlichkeit ist toll, in der Regel auch die Offenheit und Ehrlichkeit. Manchmal ist es ein bisschen von Nachteil, wenn man irgendwo anders hinkommt und relativ offen ist und auch seine Meinung offen sagt. War natürlich gerade bei mir so. Da nimmt man schon einiges mit. Ne? Und was man vielleicht nicht unterschätzen darf, als Fußballer musste man sich extrem durchbeißen. Ja? Weil wir haben eine Konkurrenz gehabt in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, da haben damals schon 20 Millionen Leute gewohnt. War jetzt nicht nur so, dass in Essen ein paar Leutchen rumliefen, sondern da waren all die bekannten Fußballvereine, die heute auch noch da sind. Nur die waren damals vielleicht noch nicht ganz so dominant, sodass auch ein kleiner Verein wie Schwarz-Weiß Essen, wie eben schon gesagt, deutscher Vizemeister werden konnte gegen Leverkusen, Uerdingen, Dortmund, Schalke, keine Ahnung was. Da haben wir uns durchgesetzt. Und da merkt man, also wenn man sich da durchsetzt, dann hat man schon einen gewissen Vorteil.
Du hast vorhin erwähnt, Großfamilie. Wie haben wir uns das bei euch zu Hause vorzustellen? Wie viel war da los?
Also ich selber habe nur einen Bruder, aber wir haben zusammen mit den Tanten und Onkeln gewohnt, mit meiner Oma auch noch. Also ich glaube, das waren vier Häuser, die alle nebeneinander standen und das war eben so eine Großfamilie. Man war eigentlich nie alleine. Ob die Eltern jetzt da waren oder nicht, hat man teilweise gar nicht mitbekommen, weil man bei der Oma war oder bei irgendeinem Onkel, Cousin, Cousine.
Und dann, wie sah der Alltag aus? Schule und wie man sich's vorstellt, Büchertasche in die Ecke werfen und raus auf den Bolzplatz, oder?
Ja, natürlich, als Kind schon, klar. Ja, wenn man das als Leidenschaft hat. Wobei, ich habe jetzt auch nicht nur Fußball gespielt. Ich habe Feldhockey gespielt. Wir haben alles gemacht. Handball, Federball, Klettern, Laufen, Leichtathletik, Turnen. Also ich glaube, wir waren sehr umfassend ausgebildet damals. Aber wir waren damals zum Beispiel, vielleicht lag es daran, dass wir erstens nicht ganz so hart einseitig trainiert haben als Fußballer und sehr umfassend. Ja, in der Schule, ich weiß nicht, ich habe Gerätetouren gemacht. Ich konnte an Ringen, konnte ich durchschwingen oder an diesen Pferdebarren.
Barren und Reck kenne ich noch.
Barren und Reck. Aber Pferd gab es auch irgendwie, wo man sich so im Kreuz so drumherum macht mit gespreizten Beinen und dann so Kreise macht. Aber jetzt nicht mit 6, sondern ich glaube, das konnte ich noch bis 12, 13, 14. Also so schädlich war die Ausbildung nicht, weil man ja heutzutage immer sagt, ja, man muss als Fußballer muss man die Technik eigentlich schon mit seinem 14. Lebensjahr abgeschlossen haben. Messi hat damals schon so gespielt wie jetzt. Ich habe mal ein Video von mir gesehen, ich habe damals auch gespielt eigentlich wie nachher, aber ich habe dafür andere Schwächen gehabt. Aber ich hatte auch, würde ich sagen, bis zu meinem 33., 35. Lebensjahr habe ich immer noch Schwächen abtrainiert und konnte auch immer noch dazu lernen. Ja, ich weiß, damals, da bin ich, als ich zu Arsenal gegangen bin, da habe ich jeden Tag mit denen im Feld gespielt, Passübung, Passübung, Passübung. Und ich war mit 38 ein Top-Fußballer. Also Passspiel, ja, war richtig gut, weil es auch Spaß macht, ne, noch dazu zu lernen. Deswegen bin ich jetzt nicht ein Freund davon zu sagen, wenn man mit 14 noch nicht alles kann, dann hat man keine Chance. Bin ich eigentlich, stimmt nicht so ganz.
Du hast angesprochen, deinen Eltern war die Schule extrem wichtig. Sie waren das ja dahinter, dass du da eine gute Ausbildung bekommst. Wie lief die Schule denn? Warst du dann dementsprechend auch ein guter Schüler?
Ich war in Mathe ganz gut. Ich war in Deutschen ganz gut. Bio ging so. Sport natürlich. Also ich war nachher auf dem Gymnasium, war ich ein, würde sagen, ich hätte ein 2er, 2,5 Abi gemacht. Aber ich war dann zu der gleichen Zeit schon Profi und habe eben auch nachmittags Fußball gespielt und am Wochenende Profispiele gehabt, sodass mein Abi-Jahr jetzt nicht mehr ganz so gut war. Ich glaube, ich hatte einen Schnitt von 3,0. Geschichte 5. Habe ich nicht mehr für gelernt.
Bisschen besser als Didi Hamann, wie er verraten hat.
Ja, den hat er bei der letzten Aufzeichnung und hat gesagt, was auch nochmal, 3,7 oder so.
Gerade noch die 3 vorne dran, glaube ich.
Ja, also das war wirklich kurz vor.
Gut, er kann sagen, was die Leute ja früher immer behauptet haben, ihr seid ja auch aus Bayern, dass das bayerische Abitur schwieriger war als das nordrhein-westfälische. Was vielleicht nur ein Mythos ist, aber
es ist anders.
Einer, der irgendwann mal bewiesen werden sollte.
Das stimmt, ja, aber das kann er für sich reklamieren. Ja.
Damit sind wir jetzt bei unserer ersten Rubrik und zwar bei dem Immer die drei Freunde-Buch.
Das Immer die drei Freunde-Buch.
Kennst du aus deiner Kindheit noch Freundebücher?
Ich kenne die 3 Fragezeichen.
Das ist ein bisschen was anderes. Freundebuch ist so ein Buch, was Kinder untereinander weitergeben. Man trägt gewisse Sachen ein. Naja, dann lernst du es jetzt kennen. Versetz dich mal in die Lage von damals, der 10-jährige Jens sitzt vor diesem imaginären Buch. Und die erste Frage lautet, mein Vorbild ist?
Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Allofs, Pierre Littbarski.
Also Fußballer, nur Fußballer.
Spieler, ja. Toni Schumacher kam dann später so mit 12, 14 hinzu.
Und warum genau diese Person?
Ja, weil man die kennt, die Tore schießen, die für die Nationalmannschaft spielen, die gut dribbeln können. Klaus Fischer, Fallrückzieher. Mit dem habe ich übrigens, als ich 19 war, Fallrückzieher-Training gemacht. Ja, da war ich im Tor und der war mein Torwarttrainer und am Ende haben wir immer noch Fallrückzieher-Training gemacht.
Auf einer Matte oder?
Auf einer Matte, richtig. Und
auf dem Roden?
Nee, auf dem Roden nicht, aber auf dem Rasen. Und ich habe dann, das war schwer beeindruckend, ich war mit 46, 47 war ich Co-Trainer bei Arsenal und habe dann immer noch mit den Ersatzspielern, mit allen eigentlich, immer so extra habe ich es genannt, nach dem Spiel 10, 15 Minuten extra Training gemacht. Und dann kam mal irgendwann eine Flanke und dann kamen die auf mich und ich habe einen Fallrückzieher gemacht.
Getroffen?
Getroffen. Oh. Und die haben geguckt so, hä, was kannst du denn das? Ja, Klaus Fischer.
Damit kommen wir zur zweiten Frage aus dem Freundebuch. Mein Lieblingsfach ist?
Mathe. Ging schnell, wenn man die Lösung hatte.
Gut abschreiben konnte. Hast du gespickt?
Ja klar, sieht man ja. Hat sich durchgesetzt. Bis in meine Fußballzeit hinein.
Die dritte Frage. Mein Traumberuf ist, du hast vorhin gesagt, mit 14 war es dir klar, hast du dich festgelegt? War das mit 10 auch schon für dich so?
Nein, mit 10 hatte ich noch gar keinen, habe ich nicht über Berufswunsch nachgedacht.
Hättest du oder hattest du eine Alternative im Kopf, falls es als Fußballer nichts wird?
Ja, ich wäre gerne eigentlich zur Geheimpolizei gegangen. Weiß nicht warum, aber Das hätte ich gerne gemacht.
Der Profifußball dagegen gesprochen.
Ja, ich hatte einen Plan A, ich hatte nicht so richtig einen Plan B.
Haben deine Eltern irgendeinen Plan für dich gehabt?
Ja, immer, ganz klar. Credo war Gesundheit, Schule, Sport. Nach der Schule eine Ausbildung, eine Lehre, dann vielleicht studieren. Und ja, Fußball so nebenher. Aber damals war ja der Fußball auch noch nicht so groß, wie er jetzt ist. Ne? Das war ja, ja, man ganz ordentlich verdient, aber ob das jetzt nachhaltig war, das wusste damals keiner.
Du hast dann im Fußball eine sehr große Karriere hingelegt. Über den UEFA-Cup-Sieg haben wir schon gesprochen. Auch eingangs erwähnt, da hast du sehr geschmunzelt, als es erwähnt wurde, hast du als Schalker in Dortmund das Tor geschossen bzw. geköpft. Als erster Torhüter überhaupt, der aus dem Spiel heraus ein Tor erzielt hat. Wie blickst du heute darauf zurück? Was hast du davon noch im Kopf?
Von dem Tor?
Ja, und von dem Ganzen drumherum.
Ja, es war einfach ein fantastisches Jahr. Wir haben ja den UEFA-Pokal gewonnen und gerade auch diese Emotion. Da waren 20.000, 25.000 Schalker im Stadion, werde ich nie vergessen. Die haben irgendwann nicht mehr gejubelt, sondern geweint, weil es eben emotional so stark war. Und unsere Frauen, Freundinnen, Kinder sind auf den Platz gekommen. War damals das erste Mal, dass man das gemacht hat. Und wir haben das gemacht, weil aber für uns war es auch irgendwie sympathisch, weil wir waren ja keine Star-Truppe. Ja, wir waren ja eigentlich so Malocher, wie man im Ruhrgebiet sagt. Ja, Malocher mit technischem Talent schon, ne? Aber wir waren Malocher. Und dann kamen die Frauen mit auf den Platz und eine Woche später hat Borussia dann gespielt in der Champions League. Wir wurden eingeladen, ich glaube damals von RTL, weil es war ja so einmalig war, dass zwei Mannschaften aus dem Ruhrgebiet in diesen beiden großen Finals standen. Und persönlich muss ich sagen, habe ich mich auch gefreut, als Borussia Dortmund dann gewonnen hat. Und dann kamen deren Frauen auf den Platz. Und man hatte dann doch irgendwie in dieser Woche ein Gemeinschaftsgefühl. Ja, auch mit den Dortmundern. Wir haben die dann nachher noch getroffen in irgendeiner Diskothek hier, wo wir alle feiern waren. Und das war schon toll. Aber nichtsdestotrotz stand die Rivalität. Wir waren am Saisonende, am Jahresende, standen wir, glaube ich, 6 Punkte vor Dortmund. Und wir wollten den Abstand nicht reduziert haben auf 3. Weil wir wussten immer, wir wollten uns natürlich für die Champions League oder für die UEFA-Pokal damals wieder qualifizieren. Champions League gab es ja nur für den ersten. Ich glaube, das war Bayern oder so. Und dann waren die eben 2-1 in Führung und ich bin schon weit vor Spielschluss nach vorne gelaufen, weil ich die Uhr irgendwie nicht richtig lesen konnte. War zu weit weg. Hab dann fast noch ein Gegentor bekommen durch einen Lupfer von Michael Zorc. Bin dann wieder nach vorne und dann erinnere ich mich natürlich, der Ball kam vorne auf den kurzen Pfosten und ich habe gedacht, okay, lauf jetzt zurück. Aber wenn ich schon mal hier bin, ich laufe lieber nach vorne. Weil der kann ja sein, dass der Ball nach hinten kommt. Und als der Ball dann tatsächlich kam, wusste ich, oh, den mache ich jetzt rein. Ich konnte den nicht daneben köpfen. Ja, ich war ein guter Kopfballspieler, auch aus meiner Jugend, das, weil ich immer Kopfball geübt habe. Und ja, dann war er drin und das war halt ein sehr befreiendes Gefühl. Ne? Ganz anders als Torwart, wenn man eine gute Parade macht und noch Gefahr laufen kann, wieder einen Fehler zu machen und dann ist der Fehler in aller Munde, nicht die Parade vorher.
Hattest du auch kurz überlegt, einen Fallrückzieher zu machen?
Ging nicht. Der kam einfach so perfekt. Ich meine, ihr habt es ja ein paar Mal auch schon gesehen, sicherlich. Wird ja immer jedes halbe Jahr wiederholt vor den Derbys. Den hätte jeder reingemacht, denke ich, weil er einfach perfekt kam. Und der Stefan Kloß damals, der kam aus der Richtung vorne und ich wusste, den konnte der nicht halten, weil er abstoppen musste. Und in dem Moment, wo er abstoppen musste und ich den Ball trotzdem dann in eigentlich seine Ecke geschossen habe, dann kannst du den als Torwart nicht halten, weil in dem Moment kriegst du keine Energie mehr, um weiter praktisch deine Abstoppbewegung weiter in Energie zu verlängern, sodass du trotzdem in die Ecke gehst. Weil du musst ja in dem Moment abstoppen. Und du weißt ja auch nicht, ich war 100% oder felsenfest davon überzeugt, dass der Ball reinging und danach haben wir halt gejubelt vor den Fans. War das letzte Spiel des Jahres. Die Fans hatten schon häufiger mal geschrien, Lehmann in den Sturm, weil ich hatte vorher, glaube ich, bestimmt 3 oder 4 Assists schon mal. Ich weiß noch, irgendwann haben wir mal in Leverkusen gespielt. 2-1 lang war hinten. Bin ich auch nach vorne gelaufen. Auf einmal habe ich links an deren Eckfahne Rudi Völler und Bernd Schuster gepresst. Ja. Und dann haben wir eine Ecke bekommen und dann irgendwie habe ich den Ball geköpft oder geschossen zum Thomas Linke. Übrigens, und der hat dann das Tor geschossen. Und diesmal ging es umgekehrt. Dann hat der mir den Ball vorgelegt. Also es gab schon einige Szenen, in denen ich.
An dir ist ein großer Stürmer verloren gegangen.
Ein langer auf jeden Fall, groß weiß ich nicht, aber ich bin, wie gesagt, ich habe als Stürmer hab ich angefangen. Das mache ich heute noch gerne.
Hast du den Ball behalten damals?
Nein. Ach, das gab es damals irgendwie nicht so sehr. War irgendwie, ich hätte viel mehr behalten sollen, aber habe ich leider nicht.
Das war jetzt damals noch zu deiner Zeit bei Königsblau. Danach warst du über die Station AC Mailand beim BVB. Du hast schon kurz erwähnt, AC Mailand, kurzes Gastspiel. Wie war das sonst so für dich, das Leben in Italien? Hast du es überhaupt genießen können oder wegen der Verletzung und den Umständen nicht so?
Sagen wir mal, ich beginne mal mit dem Ende. Das hat mich Adriano Galliani, das war der damalige Chef von Mailand, also sozusagen der Geschäftsführer. Darüber war Berlusconi und Arrigo Breida, das war der Sportdirektor, der mich auch geholt hat. Die haben mich abends ausgeführt in ein Restaurant und danach in einen Nachtclub. Und in Mailand waren ja immer hübsche Mädchen und so in diesen Nachtclubs. Und dann sagen die zu mir, Jens, warum willst du denn gehen? Schau mal das Essen hier, ja, tolle Frauen.
Ganz kurz, war das auf Italienisch?
Ja, ja.
Also du konntest auch Italienisch?
Ich konnte Italienisch, okay. Ja. Ich wusste ein halbes Jahr vorher, dass ich entweder nach Spanien gehen würde oder nach Italien. Und dann habe ich angefangen zu lernen. Und dann habe ich gesagt, ja, ist ja nett, aber ich bin ja hier wegen des Fußballs. Ich spiele nicht. Und irgendwie Tortrainer mag ich jetzt nicht so. Ich muss spielen, um in der Nationalmannschaft zu bleiben. Übrigens damals Erich Rebeck gesagt, dass wenn du jetzt nicht langsam spielst, kann ich dich nicht mehr einladen zur Nationalmannschaft. Das war jetzt nicht gerade förderlich für den Wechsel, ne? Oder für das Dableiben in Mailand. Und dann bin ich halt gegangen. Und Mailand war eine Station, die toll anfing mit Spielen, herrlich, super Trainingsgelände, tolle Mitspieler, George Weah, Boban, Oliver Bierhoff, Maldini, Costa Curta, um einige zu nennen. Und ja, es war alles irgendwie super, aber fußballerisch hat es mir da gar nicht so sehr gefallen. Wie gesagt, der Torwarttrainer, man hat eine sehr enge Bindung zum Torwarttrainer. Und wenn man einen Torwarttrainer hat, der meinen ganzen Stil umstellen wollte. Die Italiener haben so eine Schule, Anticipare nennen die das. Man sollte immer schon antizipieren. Das heißt, die springen manchmal vorher, Ball kommt da gar nicht hin. Und wenn der Ball dann nicht dahin kommt, sieht man echt blöd aus. Und das war überhaupt nicht mein Ansatz. Und der war auch neu. Also ich glaube nicht, dass der irgendein Wort mitreden konnte, um mich geholt zu haben, weil da war noch jemand anderer im Spiel. Das war unter Fabio Capello, der wollte mich holen mit seinem Trainerstab. Hat er dann auch gemacht, nur Capello war leider nicht mehr da. Also es war jetzt nicht so optimal. Im Nachhinein hätte ich aber vielleicht da bleiben sollen. Und wenn ich das Angebot aus Dortmund nicht gehabt hätte, hätte ich es auch gemacht, aber so sind manchmal die Wege. Glücklicherweise habe ich natürlich auch ein paar Spiele gemacht, ein paar Punkte geholt und habe dann eben auch noch geschenkt bekommen, als wir Meister geworden sind. Also da haben sie dann Stil gehabt. Das haben sie nicht vergessen.
Was hast du geschenkt bekommen?
In Italien hat man immer Uhren geschenkt bekommen.
Und die hast du heute noch?
Die habe ich noch, ja.
Aber fühlst du dich auch als italienischer Meister? Ich meine, du warst nur quasi die Halbserie da.
Ja, also sagen wir mal so, die sind, glaube ich, mit einem Punkt Vorsprung Meister geworden. Und ein bisschen, aber nicht natürlich so doll wie deutscher Meister oder englischer Meister.
Hast du dann damals aus Dortmund auch mitgefiebert? Das
ja.
Hast
ja,
du?
Ja.
Dann auch natürlich gefreut wahrscheinlich für die Jungs?
Ja, einerseits gefreut, andererseits gedacht, ah, weil in Dortmund ging es gerade richtig, war es dann zu der Zeit richtig hart. Da habe ich gedacht, oh Gott, was habe ich gemacht?
Aber hat sich ja dann doch auch ausgezahlt, weil 2002 die Meisterschaft mit dem BVB, mit ja. Arsenal bist du auch Meister geworden. Die waren wahrscheinlich beide emotionaler als die mit AC Mailand. Würdest du sagen können, dass eine von den beiden Meisterschaften schöner war, intensiver war?
Ja, intensiver war die in England, ja, weil man mehr Spiele hat, weil es ein bisschen härter ist, der Wettbewerb ist größer. Das heißt, wenn man gegen die Mannschaften aus dem Keller spielt, die hatten halt nicht so ganz die Qualität. Ne, da ist die Leistungsdifferenz ist schon ein wenig höher. Und das war in England anders, aber nichtsdestotrotz. Wir sind am letzten Spieltag Meister geworden, haben uns rangekämpft. Wir hatten eigentlich schon gedacht, dass Leverkusen uns den Titel wegschnappen würde, was sie dann glücklicherweise nicht getan haben. Und es ist ja auch häufig so, dass man selbst jetzt nicht so wahnsinnig stark ist, sondern Glück hat manchmal, dass die Konkurrenz ein bisschen schwächer ist. Das hat man jetzt dieses Jahr gesehen. Das wäre jetzt kein Meister der Stärke gewesen, sondern jemand, der von der Schwäche der anderen profitiert hat.
2006 hättest du auch fast einen Grund zum Feiern gehabt, kleiner Bruch, aber da warst du mit Arsenal im Champions League-Finale gegen Barcelona. Ihr habt leider das Spiel verloren. Du bist leider nach 18, 19 Minuten mit Rot vom Platz geflogen. Wie siehst du das heute?
Das ist natürlich ein bitterer Moment, an den man immer denkt, wenn man daran erinnert wird.
Vielen Dank dafür, Jungs. Ja.
Ich glaube, der Druck war ein bisschen groß, den ich mir selber gemacht habe, weil wir in der gesamten Saison kein einziges Gegentor hatten, also kassiert haben. Und das, ich bin gut ins Spiel gekommen, ein paar Schüsse festgehalten und so weiter. Und dann gab leider dieser Pass von Ronaldinho, der senkrecht auf mich zukam und der Laufweg seitlich von Eto'o. Das sind eigentlich die schwierigsten Dinge, die man berechnen muss, ja, weil man in dem Moment sozusagen die Geschwindigkeit des Spielers und die Geschwindigkeit des Balles berechnen muss. Und das schafft das Hirn eigentlich gar nicht. Und meins eben auch nicht. Also ich habe einen Tick gezögert und dann bin ich raus und war mir nicht so sicher und dachte nur, kein Gegentor, weil ich gedacht habe, ich kann eine gesamte Champions League-Saison ohne Gegentor bleiben und und wir können das Turnier gewinnen oder den Wettbewerb gewinnen. Und das war vielleicht so ein bisschen der Fehler. Mir hat mal jemand gesagt, mit VAR wäre irgendwie abseits gewesen oder so. Was besonders schade ist, es ist nach diesem Spiel, glaube in Halbfinals, Finals, bei allen internationalen Wettbewerben, bei den großen Wettbewerben, niemand mehr vom Platz gestellt worden in der Hauptzeit des Spiels. Also solange das Spiel nicht entschieden war. Ja, ich kann mich noch an Finale erinnern, das war ein paar Jahre später, Juve gegen Barcelona. Da hat der Vidal den Messi, der hat den getreten. Ich habe gedacht, er muss fünfmal schon vom Platz geflogen sein. Den haben sie nicht vom Platz gestellt. Ich glaube, irgendwann gab es dann mal eine Warnung an den Trainer von Juve, dass er ihn bitte runternimmt. Weil die UEFA natürlich, aber auch die FIFA haben gesehen, die Show ist zu groß. Wir wollen hier kein einseitiges Spiel, weil unser Spiel hat sich damals relativ einseitig entwickelt. Wir sind sogar noch in Führung gegangen. Aber irgendwann, wenn man auf dem Niveau 11 gegen 10 spielt, dann kommt man nicht mehr raus, das ist wie Handball. Und das ist ja schade fürs Spiel und die Show. Und das war das letzte Mal, dass das passiert ist, leider. Noch nicht leider, zum Glück, aber bei mir ist es eben leider passiert.
Wenn man mit Augenzwinkern sehen möchte, bist du ja auch ohne Gegentor geblieben in der Saison dann.
Mir hat mal jemand erzählt, es gab eine Quizfrage im englischen Fernsehen. Wer hat vom ersten Spiel bis zum Finale kein Gegentor bekommen und trotzdem die Champions League nicht gewonnen?
So kann man es auch sehen.
Schade, ja.
Wir haben noch eine Frage dazu, eine Hörerfrage, auch mit einem kleinen Augenzwinkern versehen. Sie kommt von Yannick und Yannick möchte etwas über diesen Platzverweis wissen.
Guten Tag, Herr Lehmann. Und zwar würde ich gerne wissen, was macht man denn eigentlich, wenn man in der 18. Minute in einem Champions-League-Finale eine rote Karte bekommt? Also geht man da einfach duschen und auf die Tribüne oder schaut man sich das Spiel von der Kabine aus an, auf dem Fernseher? Oder machen Sie es wie damals und fahren einfach mit der S-Bahn heim?
Wenn mein Trainer mir damals gesagt hätte, dass ich nach Hause fahren soll, wie das bei der S-Bahn war, hätte ich das sicherlich gemacht. Aber ich bin nach oben gegangen auf die Tribüne, habe mich dort hingesetzt und meine beiden kleinen Söhne kamen dann und haben sich auf meinen Schoß gesetzt. Dann haben wir ein paar Tränen vergossen kurz und haben das Spiel gesehen und haben natürlich gezittert, weil wir, ich glaube, bis zur 78. Minute oder so vorne lagen. Und dann leider noch das 1-1 bekommen haben und kurz vor Schluss das 2-1. Thierry Henry hätte noch das 2-0 machen können. Ist alleine auf dem Torwart gegangen, aber wahrscheinlich nicht mehr die Kraft.
Das heißt aber, während des Duschens verpasst du einen Teil vom Finale, oder?
Ich habe nicht geduscht.
Aber bist ungeduscht auf die Tribüne hoch.
Entschuldigung, ja.
Alles gut. Also bei so einem Spiel, glaube ich,
nachvollziehbar. Er hat ja nur 18 Minuten gespielt, da konnte man nicht so viel schwitzen.
Na, lenken wir mal kurz ab und gehen auf die S-Bahn-Geschichte zurück. Kannst du uns da mal kurz abholen?
Ja, es hat eine Vorgeschichte. Ich war ein Jahr vorher, haben wir in Leverkusen gespielt und ich habe in der zweiten Halbzeit eine Verletzung gehabt, Kreuzbandriss, Innenbandriss, Meniskusriss. Und dann bin ich nach Hause, beziehungsweise bin aus dem Stadion raus. Mein Bruder hat gesehen, er war da beim Spiel, dass ich ausgewechselt wurde. Der kam dann zu dem Kabinentrakt mit seinem Auto und hat mich dann freundlicherweise mitgenommen ins Krankenhaus. Ein Jahr später habe ich dann wieder gespielt. Wir lagen 3-0 hinten. Erstes Spiel von Jörg Berger. Man beachte den Anfang unseres Podcasts. Und der dann zur Halbzeit gesagt hat, nachdem wir drei Tore bekommen haben und die eigenen Fans mich ausgepfiffen haben, Jens, ich nehme Sie runter, wir sehen uns morgen. Und wir sehen uns morgen ist eine klare Aufforderung, dass ich nach Hause gehen soll. Und der Zeitgeist hat sich verändert. Das heißt, wenn ich heute darauf angesprochen werde, unterstellen mir die Leute sozusagen, oh, was hast denn du für einen Teamgeist gehabt? Du kannst ja nicht einfach dein Team verlassen. Aber der hat halt gesagt, fahr nach Hause, wir sehen uns morgen. Dann bin ich aus dem Stadion raus. Mein Bruder hat das damals, der wieder zugeschaut hat, nicht mitbekommen. Und Handy gab es nicht. Dann bin ich eben raus und ich wusste, dass ein paar Minuten weiter so ein S-Bahnhof war. Was ich nicht wusste, ist, dass netterweise die S-Bahn direkt vor meiner Haustür fuhr in Essen, wo ich gewohnt habe. War um 17:50 zu Hause, habe die Sportschau geguckt und habe dann erfahren, dass wir, glaube ich, 6-1 verloren haben in der zweiten Halbzeit noch. Das ist so die Geschichte darum. Es gab auch noch was. Ich hatte kein Geld mit. Es gab einen Mann mit schwarzem Mantel aus dem Sauerland, glaube ich, kam er. Hat immer bei uns beim Training zugeschaut. Schwarzer Mantel, schwarzer Hut. Den habe ich getroffen. Der sagte dann auch, Mensch, das ist ja nicht so schön gelaufen. Und ich sagte, nee, leider nicht. Jetzt muss ich nach Hause fahren. Und dann habe ich festgestellt, ich hatte kein Geld mit. Schwarz fahren wollte ich nicht. Da hat er mir 5 Mark geliehen, 5 D-Mark. Und ich wollte ihm die dann zurückgeben irgendwann mal beim Training und habe den nie mehr wiedergesehen. Und in meinem letzten Trainingslager mit dem VfB Stuttgart in Kitzbühel war das, glaube ich, da kam auf einmal jemand hinter mein Tor beim Training und fragte, ob er mich mal sprechen dürfte. Dann war das sein Sohn. Er hat gesagt, ja, ich bin der Sohn von dem Mann, der ihn 5 Mark geliehen hat damals. Und der ist leider verstorben, konnte nie wiederkommen. Und es war natürlich, oh Mensch, toll, ich gebe Ihnen gerne das Geld. Und stattdessen wollte er aber, glaube ich, meine Handschuhe haben. Und damit war sozusagen die Schuld bezahlt.
Verrückte Geschichte.
Ja.
Und 15 Jahre dazwischen, muss man wissen, ne? Wäre es jetzt nicht so ganz präsent.
Genau, also 15 Jahre später. Und am nächsten Tag, als ich dann den Trainer gesehen habe, Jörg Berger, wie gesagt, war sein erstes Spiel. Ist ungewöhnlich, dass man Torwart zur Halbzeit rausnimmt. Hat er gesagt, als ich in seine Kabine kam, okay, die können sich einen neuen Verein suchen. Aha, das war natürlich ein bisschen schockierend. Aber
hast du ihm ja dann ganz am Ende auch gesagt. Über Rudi Assauer.
Indirekt. Indirekt. Der Rudi Assauer, dem habe ich das dann erzählt, der ist dann in die Kabine gegangen, dann musste ich da 10 Minuten warten. Dann kam er raus und sagte, du bleibst. Und damit war das Thema gegessen.
Also gab auch sonst keine Sanktionen, irgendwas?
Nein, ging ja nicht.
Ja.
Weil ich bin nach Hause gefahren. Er konnte mir gar keinen Vorwurf machen, weil der hat mir ja gesagt, so nach dem Fall, fahr nach Hause, wir sehen uns morgen. Also wenn er gesagt hätte, bleib draußen, alles okay, dann hätte ich mich in den Mannschaftsbus gesetzt und wäre nach Hause gefahren. Aber das habe ich auch nicht verstanden, warum der so radikal war. Wahrscheinlich, weil er gedacht hat, ich komme hier neu hin, die Mannschaft spielt gegen den Abstieg, ich muss ein Exempel statuieren und der ist derjenige, an dem ich das tue.
Zurück zur eigentlichen Geschichte oder zurück zu Arsenal, über das Finale, jetzt gerade schon gesprochen, das Champions-League-Finale. 2004 warst du Teil der Invincibles, die Unschlagbaren. Ihr habt die ganze Saison überstanden, ohne ein einziges Spiel zu verlieren. Wie war das damals möglich?
Ach, ich würde sagen, das war eine gute Mischung aus Qualität, extrem hoher Qualität, extrem gute Organisation. Weil wenn man immer unentschieden oder gewinnt, dann ist man in der Regel sehr gut organisiert. Und natürlich einem Wettkampf, der schon im Training hoch war. Und gerade die Trainingseinheiten waren intensiv. Da ging es auch ums Gewinnen. Da ging es nicht darum, Zeit zu verbringen, sondern da ging es ums Gewinnen. Aber die Qualität war natürlich auch wichtig. Wir haben in manchen Spielen hinten gelegen und dann hatten wir fantastische Stürmer mit. Dennis Bergkamp, Kanu, Wiltor, französischer Spieler und natürlich Thierry Henry, der damals wahrscheinlich seinen Höhepunkt in seiner Karriere hatte und da im englischen Fußball selbst die gegnerischen Zuschauer zum Applaus gezwungen hat. Ja, so gut war er.
Und den gab es auch?
Den gab es, ja. Den gab es. Weil Thierry war zu der Zeit einfach körperlich wie ein Schnellzug. Aber wie gesagt, wir hatten Saul Campbell, Touré, der war noch schneller als Thierry Henry als Verteidiger. Cole, Lauren, Vieira, Pires, Lundberg, Edu, Gilberto Silva, Weltmeister. Also da waren schon Kracher dabei zum damaligen Zeitpunkt. Ne?
Wie seid ihr da so in die Stadien gekommen? Wie seid ihr da empfangen worden? Wir haben zum Beispiel mit Didi Hamann auch darüber gesprochen, über seine Zeit bei Liverpool, bei Man City. Der sagt, in England, auch die gegnerischen Fans sind sehr respektvoll. Anders als in Deutschland, wo man vielleicht mehr Feindseligkeit erlebt. Wie war das dann, als ihr Spiel um Spiel gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt habt? Gab es da mehr Respekt vor dieser Leistung oder war dann doch so auch Ansporn, wir wollen es die Ersten sein, die zu schlagen?
Das auf jeden Fall, vor allen Dingen von den gegnerischen Mannschaften. Und im Nachhinein, wenn man dann auch mal viele Spieler von den gegnerischen Mannschaften damals, die gegen uns gespielt haben, getroffen hat, die haben gesagt, was sie nicht erwartet hätten, als sie im Tunnel standen, wie physisch stark wir eigentlich waren. Ja, weil einige kannten das, Manchester United, aber einige, die praktisch uns neu gegenüberstanden, die waren fast alle 1,90. Es gab Pires, der war vielleicht 1,87. Dann gab es Freddy Ljungberg, Ashley Cole, die waren vielleicht 1,80. Aber der Rest, Vieira, ist glaube ich 1,95. Edu ist so groß wie ich. Thierry Henry, Oswald Kempel. Also wir waren physisch extrem stark, aber technisch besser als die anderen dabei. Und das war eben so, das war die Herausforderung für die anderen. Ja, und aber es war jetzt nicht so, dass wir alle jede Spiele gewonnen hätten und in Grund und Boden gespielt hätten, die anderen, sondern mit natürlich auch Glück. Ja, das prägnanteste Spiel war natürlich gegen Manchester United. Ich glaube, das war 5 oder 6 Spiele in der Saison, als die kurz vor Schluss durch eine Schwalbe einen Elfmeter bekommen haben. Und da gab es Riesentumulte, da gab es Schlägereien auf dem Platz. Cristiano Ronaldo im Nachhinein gesperrt, von uns 3 Leute rote Karte, mit einer roten Karte versehen. Und bis dann Van Nistelrooy seinen Elfmeter nehmen konnte, ich glaube, vergingen 5 Minuten, 6 Minuten. Und dann hat er den geschossen und ich habe gedacht, oh, das muss ich sehen, ob der drin ist. Ich bin zur falschen Ecke gegangen, aber er hat einen Tick zu hoch geschossen, Latte. Und wenn er den reingemacht hätte, dann hätten sie gewonnen. Das war kurz vor Schluss. Hatte aber nicht und dadurch konnten wir ungeschlagen Meister werden.
Damit kommen wir zum Abschluss der ersten Hälfte nochmal auf das Thema Nationalmannschaft zu sprechen. Du hast 61 Spiele dort bestritten. Wie blickst du auf deine Zeit bei der Nationalmannschaft zurück?
Ja, es war natürlich toll. Jeder, der anfängt, Fußball zu spielen, träumt davon, in der Nationalmannschaft zu spielen. Ich glaube, dass wenn ich all die Länder spiele, die ich zum Beispiel erst hinterm Andi Köpke und dann hinterm Oliver Kahn auf der Bank gesessen habe, wenn ich die gespielt hätte, wäre ich Rekordnationalspieler. Meine 61 waren im Nachhinein vielleicht gar nicht mal so schlecht dann, weil ich habe ja auch lange auf der Bank gesessen. Und die meisten Spiele kamen dann, glaube ich, zwischen 2005 und 2008.
Du bist dann beim Sommermärchen 2006 als Nummer 1 ins Turnier gegangen. Wie hast du erfahren, dass du den Vorzug vor Oliver Kahn bekommst?
Ich habe irgendwann beim Training, wo Handyverbot herrschte, nach dem Training mein Handy angemacht und habe dann aber auch eine Nachricht von unserer damaligen Pressesprecherin in London bekommen, dass ich mal bitte den Jürgen Klinsmann zurückrufen solle.
Also Training bei Arsenal.
Training bei Arsenal war es. Und das war am Donnerstag. Wir hatten ein wichtiges Spiel, 2 Tage später gegen Manchester United. Und dann wollte ich ihn anrufen, aber ich konnte nicht anrufen, weil damals war irgendwie die Technik so, wenn man auf dem Handy eine SMS bekommen hat, dann hat das immer sozusagen den Versuch zu telefonieren überschrieben. Und dann habe ich mein Handy angemacht und kam nur SMS rein. WhatsApp gab es damals auch noch nicht. Ne? SMS, SMS. Und dann habe ich gelesen, irgendwie so, was? Entscheidung gefallen und so weiter. Und dann rief mich meine Frau kurz an und meinte, weißt du, was hier los ist in Deutschland? Und ich, nee, was denn? Und dann war das Gespräch aber irgendwie weg. Und dann habe ich den Jürgen Klinsmann angerufen und der meinte nur, ja, Jens, hallo, ich gebe dich mal an den Köppi weiter. Wir haben ja eine Entscheidung getroffen heute. Und ich so, ach Mist, so wie der sich anhört. Ja, das ist ja wieder eine Enttäuschung.
Also das war auch so die Tonlage, wie du es
ja,
jetzt gerade gemacht
ja,
hast.
Ja, weil der Jürgen im Nachhinein war ja, weiß nicht, 45, 44, 45, das war die schwierigste Entscheidung, weil das Ganze ging ja seit 1,5 Jahren, so dieser ewige Wettbewerb und mit Meinungen und Strömungen und allen anderen Entscheidungen, die er treffen musste. Sepp Maier damals musste aus der Nationalmannschaft verbannen und noch ein paar andere Entscheidungen vornehmen. Und mit 45 war er eigentlich auch noch jung. Ja, und das war eben die schwierigste Entscheidung, weil er es medial auch verpacken musste. Und deswegen, ich wusste immer noch nicht, wollte fragen, ja, was hast du denn entschieden? Sondern da kam der Köppi ans Telefon und meinte, ja, Jens, wir hatten heute die Sitzung mit dem Oliver und wir haben uns entschieden, du spielst. gut. Ja. Aber weil du merkst es denen richtig an, die waren noch sozusagen in dieser Sitzung. Und das war emotional und ist natürlich nicht leicht, wenn ich jemandem mitteilen muss, gerade auf dieser Position, hopp oder top. Und es diesmal ist leider hopp. Und da waren sie natürlich auch noch mitgenommen. Wir hatten, wie gesagt, 2 Tage später ein Spiel gegen Manchester United. Ich habe gesagt, ja, super, danke. Und er, ja, wir sprechen, ich rufe dich wieder an. Boom, das war's. Aufgelegt. Und dann kamen diese ganzen SMS weiter und ich habe noch nie so viele SMS in meinem Leben bekommen. Mehr als zum Geburtstag. Also, ja, Das war dann ganz schön, aber ich wusste, okay, wir reden jetzt über etwas, ich glaube, das war im April, was im Juni passiert. Und bis dahin kann auch so viel passieren. Also meine Priorität lag darauf, mich auf das Spiel gegen Manchester United zu konzentrieren.
Aber hat im Endeffekt die Öffentlichkeit dann schon vor dir gewusst, dass du im Tor stehen
willst? In Deutschland wahrscheinlich schon, ne?
Wenn deine Frau dich auch versucht hat zu halten.
Ja. Ich habe trainiert. Und damals durfte man während des Trainings und erstmal danach auch nicht sein Handy anhaben.
Und wie war dann deine Reaktion am Handy, als Andi Köpke dir das mitgeteilt hat? Und auch danach?
Ja, ich habe es gerade schon ein bisschen versucht zu beschreiben. Das war schön, aber eine Gewissheit hat mir das auch nicht gegeben.
Weil du wirklich gedacht hast, Verletzungen, was auch immer, kann dazwischen kommen?
Ja, jedes Spiel in England war hart. Jedes Spiel, auch im Training. Ja, man muss eben weiter hart arbeiten, um eben auch Verletzungen auszuschließen oder weitestgehend. Und 2 Monate bis dahin, da hätte noch sehr viel passieren können. Und lustigerweise ist dann was passiert, als ich in der Allianz Arena vor dem Auftaktspiel im Tor stand. Und dann habe ich immer so ein bisschen noch, um warm zu werden, so Sidesteps gemacht von links nach rechts und bin dabei umgeknickt. Und habe gedacht, ach du Schande, ich muss mich behandeln lassen. Dann kam der Klaus Eder, hat mich behandelt, kurz Eis, ein bisschen Tape drum gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will wenigstens 10 Minuten spielen, auch wenn ich jetzt einen Bänderriss haben sollte, damit ich diese WM gespielt habe. Und dann hat es aber gut gemacht. Dann konnte ich weiterspielen. Dann haben wir danach nochmal behandelt in der Halbzeit und so weiter. Also es ging dann schon.
Und wie war es dann, als du wusstest, kurz vor der WM, dass du das Gefühl hattest, du gehst als Nummer 1 in dieses Turnier?
Das war einfach harte Arbeit. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ich habe jetzt nicht so gesagt, oh super, ich bin die Nummer 1, sondern wir hatten das Champions League Finale. Für mich sehr frustrierend, natürlich mit frustrierendem Ausgang. Dann bin ich nach Hause, nach London, Tag da verbracht und am nächsten Tag ins Trainingslager zur Nationalmannschaft nach Genf. Das war also nicht so, dass man erstmal 3-4 Tage frei hatte, sondern es ging direkt weiter. Und es ging weiter mit harter Arbeit und einfach dem Ziel, wie gesagt, das Wissen darum, dass man spielen soll, ist nett, aber das Ziel dann tatsächlich zu spielen, ist ja noch was anderes. Das bedeutet, darauf muss ich hinarbeiten, bis ich es dann wirklich tue. Und wenn ich spiele, muss ich auch gut spielen. Also es gab nie einen Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, oh, ist das schön, ich bin die Nummer 1, weil bringt mir ja gar nichts. Ja, ich hätte ja auch sagen können, die ganze Zeit, ich bin die Nummer 2. Hat mir eigentlich auch nichts gebracht. Sondern entweder man spielt dann Fußball für sein Land, für die Mannschaft und freut sich dran. Und das war das Ziel, nicht zu denken, was man ist.
Wie blickst du heute auf das Turnier zurück, auf das Sommermärchen?
Ich habe gerade schon gesagt, harte Arbeit für uns alle. Es war viel härter, als die meisten Leute denken, weil für die meisten Leute war es das Sommermärchen mit 4 Wochen tollem Wetter, mit Bekanntschaften, mit aller Herren Länder, mit den Leuten, die zu uns gekommen sind, die Deutschland als super gastfreundliches Land empfunden haben, eine tolle Stimmung, all die Sachen, die wir nicht mitbekommen haben. Ja, weil wir haben trainiert, sind da ins Hotel, haben ab und zu mal, sind wir auch mal rausgegangen abends. Das war mehr so ein Versteckspiel mit den Journalisten, weil die uns immer hinterhergefahren sind zuerst und geguckt haben, wo wir hin wollten. Und damals gab es noch Videotext, ich glaube, das war so die Quelle der Informationen und hat irgendwann mal Sönke Wortmann, der dieses Sommermärchen dann auch umgesetzt hat als Film, kam hoch und meinte auf der Siegesmeile, glaube ich, heißt das da, ne, am Brandenburger Tor, hätten 500.000 Leute gestanden und sagte, sie haben sich verschrieben, das waren bestimmt nur 50.000. Ja, und also so weit entfernt waren wir von der Realität. Ne? Wir haben dann zwar von unseren Familien gehört, ja, tolle Stimmung, Fähnchen und so weiter. Und als wir es vielleicht mal zum ersten Mal so richtig mitbekommen haben, wie schön es war, waren natürlich in Dortmund, als wir das später 1-0 geschafft haben gegen die Polen, mit den ganzen Fähnchen. Und als wir dann zur Autobahn gefahren sind, die Leute, die teilweise dann ein bisschen länger am Stadion standen und uns so ein Spalier gegeben haben. Aber ich werde mich an eine Situation erinnern, oder tue ich immer noch gerne. Da sind wir in Berlin zum Spiel gefahren und dann gibt es da so eine 3-spurige Stadtautobahn. Und dann haben die diese gesamte Stadtautobahn kurz gesperrt, damit wir da durch konnten. Und die Leute sind aus den Autos raus, auf ihre Schiebedächer und so weiter und haben uns applaudiert. Und das war so das Emotionalste mit überhaupt. Weil im Stadion, da ist man so ein bisschen dran gewöhnt, die Stimmung im Stadion. Aber außerhalb dieser extreme Begeisterung, ja, mit diesem ganzen Deutschlandfahren und eine 3-spurige Autobahn komplett zu, Stau. Und die ersten 100 Meter standen die Leute draußen und haben uns angefeuert. Das war toll.
Du strahlst richtig, wenn du das erzählst.
Ich wollte auch gerade sagen, du hast ein Leuchten in den Augen und wir machen einen Podcast. Ja. So ein Mist. Ja, man müsste dich sehen jetzt gerade.
Ich weiß noch, ich habe dann auch nach dem Spiel gegen Argentinien, haben wir im Bus gesessen. Ich habe immer neben Christoph Metzeler gesessen und dann sind wir raus und haben die ersten 100 Meter war ein Spalier von Polizisten, die alle die Laola gemacht haben. Und die zweiten, weiß ich nicht wie viele 100 Meter, standen Soldaten. Und die haben das gleiche gemacht. Und wir saßen da und ich habe zu Metze gesagt, Metze, schöner wird es wahrscheinlich in unserem Leben nicht mehr. Ne? Weil das war so die Atmosphäre, weil viel besser geht's ja eigentlich nicht. Wir wären natürlich gern Weltmeister geworden. Dann wäre es nochmal, hätte es nochmal einen oben drauf gegeben. Aber das war eben sehr emotional für uns alle, denke ich. Weil ja auch keiner damit gerechnet hat. Wir haben uns ja am Anfang alle verspottet damit, den Gummitwist-Übungen mit unseren amerikanischen Fitnesstrainern, mit 50 Nationalspielern aus der ganzen Bundesliga, die wir überhaupt mal rekrutieren konnten, mit dem peinlichen Ergebnis gegen Italien im Vorbereitungsspiel in Florenz, wo der Jürgen Klinsmann zum parlamentarischen Ausschuss kommen sollte, um über den peinlichen Zustand der Nationalmannschaft zu berichten vor der eigenen Heim-WM.
1-4.
1-4 verloren. Es waren alle so Dinge, wo die gesagt haben, oh Gott, wird das peinlich. Und dann kam sowas bei raus.
Habt ihr während des Turniers auch große Erwartungshaltung, Druck verspürt oder, wie du gesagt hast, gar nichts mitbekommen von außen?
Doch, wir haben es schon mitbekommen und natürlich ist der Druck da. Wir wollten ja eben nicht diese peinliche Vorstellung abgeben wie in den Vorbereitungsspielen. Es waren auch andere Umstände, gerade bei dem Spiel in Italien, aber wir standen schon unter Druck. Ja, wir sind Deutschland, wir mussten auf jeden Fall in die K.O.-Runde kommen und wir hatten natürlich auch ein paar gute Spieler da drin, die auch druckresistent waren. Das hat uns weitergeholfen. Allein beim Elfmeterschießen. Alle 5 oder 4 haben getroffen. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Im Viertelfinale gegen
Argentinien haben alle 4 getroffen. Und das ist ja dann auch so ein Spiel, wo die Spieler wissen, okay, unser Torwart sollte mindestens einen halten. Und dann gewinnen wir, wenn wir unseren verwandeln. Ja? Und als Torwart wusste ich, wenn ich hier das Elfmeterschießen, wenn ich keinen halte, dann denken die alle, ich wäre eine Pfeife. Ja, weil ein deutscher Torwart hält eigentlich immer einen Elfmeter bei irgendeinem Elfmeterschießen.
Wir wollen jetzt nochmal einen hören, der damals auch als Torhüter dabei war. Er war jetzt nicht im Mittelpunkt, sondern es war ja du und Olli Kahn damals, sondern der dritte im Bunde, Timo Hildebrand. Ja, Timo. Er beschreibt jetzt mal, wie er euch damals erlebt hat.
Generell war es einfach dann auch spannend während des Turniers, die beiden einfach so zu erleben, wie sie miteinander umgehen, wie fokussiert sie sind. Und ich meine, es gab ein großes Ziel, halt Weltmeister zu werden. Und wir hatten ja noch ein paar andere Alpha-Tiere wie Ballack und Frings und so am Start. Und da habe ich es erst mal so richtig erlebt, wie sich auch so Alpha-Tiere so einem großen Ziel einfach auch unterordnen können. Und das haben die zwei eigentlich auch gemacht. Ich meine, jeder hat ja auch damit gerechnet, dass Olli Kahn dann sagt, okay, dann gehe ich nicht mit zur Weltmeisterschaft. Und wie er sich auch praktisch in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, hat ihm ja brutal viele Sympathiepunkte damals auch gegeben. Und auch so im täglichen Umgang gab es eigentlich relativ wenig Konfrontation. Es war schon einfach fokussiertes Arbeiten, wo jeder sein Ding gemacht hat. Klar, das waren nie die besten Freunde und werden es wahrscheinlich auch nie werden. Aber also schon mal irgendwie die Füße stillzuhalten und den anderen zu respektieren, glaube ich, mit diesem Ehrgeiz, den auch beide hatten, ist schon mal, glaube ich, eine große, wie soll ich das sagen, große Akzeptanz, eine große Wertschätzung auch.
Timo sagt, Alpha-Tiere, die sich diesem großen Ziel, Weltmeister zu werden, unterordnen. Hast du auch exakt so empfunden oder gab es doch dann mal so ein, zwei Situationen, in denen es vielleicht auch mal gekracht hat zwischen dir und Oliver Kahn?
Nein. Und zwischen uns hat es aber nie während den Turnieren gekracht. Ja. Und zwischen den Turnieren natürlich immer mal wieder, weil vor allen Dingen ich wollte dazwischen auch immer, habe ich gesagt, ich will auch spielen. Und Oliver ja auch, ist auch legitim. Aber während der Turniere, zum Beispiel 98 nicht, gut, er war ja 2, ich war 3, aber 2000 bei der EM nicht. Das heißt, der zweite Torwart wusste immer, beim Turnier muss ich unterstützen. Ja, und wenn ich dann spielen sollte, ist gut. Und wenn nicht, muss ich aber unterstützen. Ich darf jetzt hier nicht schlechte Stimmung verbreiten. Und das wusste Oliver auch. Das hat er auch nicht gemacht und hat sich auch fair verhalten. Ne? Aber in den vorangegangenen Turnieren war das bei mir genauso. Ich weiß noch 2002, als er nach dem Halbfinale, glaube ich, gegen Südkorea, hat er super gehalten. Auch der Erste, der ihm gratuliert hat. Ja, also das war dann schon auch, da hat man auch die sportliche Leistung respektiert.
Aber ist es dann was, was einem schwerfällt, dem Konkurrenten die Hand zu reichen? Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen, die Situation vor dem Elfmeterschießen gegen Argentinien, worüber wir jetzt auch schon kurz gesprochen haben. Du sitzt auf dem Boden, Oli Kahn kommt zu dir, reicht dir die Hand. Ich glaube, das ist ein Bild, was zumindest in meiner Wahrnehmung um die Welt gegangen ist. Oli Kahn hat, würde ich jetzt mal behaupten, ohne dass wir ihn schon mal hier im Podcast hatten, er hat ein großes Ego und stellt es aber in dem Moment hinten an. Du hast es vorher auch jahrelang gemacht. Wie schwer ist es?
Es ist nicht so leicht, aber auch während des Wettkampfs gab es immer, glaube ich, einen gemeinsamen Nenner, der Respekt gegenüber der sportlichen Qualität des anderen. Und der war wichtig. Ja, weil ich habe, als ich zur Nationalmannschaft gekommen bin, habe ich auch erstmal geguckt und habe gedacht, boah, Oliver, der trainiert hart. Ja, der ist tough. Und er hat natürlich in manchen Dingen auch eine super Qualität gehabt. Und das war für mich dann auch immer Ansporn, noch härter zu trainieren, ja, und noch besser zu sein, weil ich das respektiert habe. Und was ich eben gesagt habe, auch bei den anderen Turnieren, ich bin hingegangen und gesagt, Junge, viel Glück. Ich glaube, das ist dann irgendwann auch so, dass vielleicht die Leute von außen denken, das ist alles sehr emotional und persönlich, aber so persönlich ist dann auch nicht. Ja, das ist ein Beruf und wir sind Profis. Und ich habe nichts davon gehabt, bei der WM oder später auch bei den Europameisterschaften, wenn wir früh rausgeflogen sind aus dem Turnier. Deswegen gehört es in dem Moment auch dazu, zu sagen, alles Gute, viel Erfolg. Oder wenn einer stark gespielt hat, zu sagen, stark. Respekt, Glückwunsch.
Aber ist es dann so eine Proforma-Nummer, dass man es macht, weil es sich gehört? Oder kommt es schon ein Stück weit auch von Herzen dann? Oder kann das überhaupt dann von Herzen kommen? Oder kann es gar nicht so sein?
Schwer zu sagen, aber es ist eine sehr ehrliche Sache. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, viel Glück. Sondern so stark. Also wenn ich von mir aus gesehen, als ich ihm gratuliert habe nach einer starken Leistung, hätte er auch nichts sagen können. Und einfach ja, mich umziehen können, nach Hause gehen können. Aber das war immer so, wenn einer sportlich gute Leistung bringt, muss man auch in dem Moment Größe zeigen und sagen, Respekt, stark gehalten, stark gespielt.
Wie sah es aus, wenn es zwischen den Turnieren dann doch mal gekracht hat?
Ja, es war auch viel medial so und da wurden dann Dinge reingetragen irgendwie. Die Medien haben natürlich auch jedes bisschen genommen, um Skandale zu produzieren. Am Ende hat der Jürgen Klinsmann uns gegen uns zusammen nicht mehr eingeladen zu den Länderspielen. Und weil er gedacht hat, die Energie ist nicht so gut. Timo hat es ja gesagt. Das hat ihn eigentlich überrascht, dass während des Turniers die Stimmung dann doch ganz gut war, weil er hat das ja auch miterlebt in den Vorbereitungsspielen. Da war er ja immer die Nummer 2. Und entweder war ich die Nummer 1 oder der Oliver, der andere war gar nicht dabei.
Aber spricht es dann dafür, dass immer nur einer von euch beiden dann noch nominiert war, dass Jürgen Klinsmann vielleicht befürchtet hat, ah, da könnte es vielleicht auch dann doch mal krachen während des Wettkampfs?
Naja, der hat auch gesehen, als wir zusammen trainiert haben in der Vorbereitung, das war Eiseskälte. Ja, und wenn die Trainingsspiele dann waren und er auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite und irgendein Spieler hat einen Fehler gemacht, der arme Kerl. Weil es ging darum, ich muss zeigen, dass ich besser bin und das galt für ihn ja auch. Ja. Aber im Nachhinein ist sowas sehr förderlich.
Was hast du mit den Jungs gemacht, die da einen Fehler gemacht haben im Trainingsspiel?
Es kommt immer drauf an. Es gibt zwei Arten von Fehler. Fehler wegen nicht richtig hingehen, sich nicht richtig, vielleicht den letzten Meter nicht machen oder technischer Fehler. Technischer Fehler kann immer passieren, kann man nichts sagen. Aber nicht den vollen Einsatz zeigen, das war ein Problem.
Und da hast du dann welche Reaktion drauf gezeigt?
Gibt immer zwei Dinge. Erstens nicht sagen, jetzt streng dich an oder lauf mehr. Wenn das beim zweiten Mal nicht macht, sehr energisch. Und beim dritten Mal muss man dann schon mal ein Wort wählen, vielleicht, wo man weiß, das hört er nicht gerne.
Ja? Oder einen Ball in den Rücken, mal wie Freddy vorhin beschrieben
hat. Ja, ich glaube, das Ball in den Rücken war so beim Torschuss, wenn mich jemand versucht hat, richtig zu veräppeln. Dann gab es einen Ball in den Rücken. Aber das haben die auch schnell gemerkt. Dann haben sie sich dann auch nicht mehr weggedreht.
Was sind so die Unterschiede zwischen dir und Oliver Kahn? Wie würdest du das beschreiben? Warum seid ihr euch nicht so ganz grün? Liegt es einfach daran, dass ihr eben um einen Platz, es gibt im Tor nur einen Platz, es gibt mindestens 3 Plätze in der Abwehr, vielleicht 4, vielleicht 5. Im Tor gibt es nur einen. Ist das vielleicht einfach so dann der Hintergrund gewesen, warum ihr euch nicht so ganz grün wart, weil ihr beide Anspruch auf diesen Platz angemeldet
habt? Wahrscheinlich. Ich hatte die gleiche Situation mal mit dem Manuel Almunia in London. Was aber rein professionell war, das war ein sehr netter Kerl, ja, ein Spanier, der hat dann mal gespielt und dann habe ich während er gespielt hat, im Training, bei jedem Trainingsspiel versucht zu gewinnen, zu reden, auch den nervös zu machen natürlich. Und das konnte ich ja, weil ich da auch allein den Konkurrenzkampf mit dem Oliver gewohnt war. Ja, das sind ja immer so kleine versteckte Tricks. Und natürlich entwickelt man dann keine persönliche Sympathie. Das hat er aber auch genauso gemacht, manchmal in Medien oder sonst was. Ich aber auch. Also da waren wir jetzt beide nicht unschuldig. Und deswegen entwickelt man dann in dem Moment keine Freundschaft. Ich fand es immer ein bisschen ungerecht, weil der Sepp Maier der Torwarttrainer war und der sich natürlich bei jeder Gelegenheit sozusagen auch für den Oliver eingesetzt hat. Oder Bayern München mit dieser riesen Lobby vor der WM. Ja, da medial hatte ich keine Chance. Ein Jahr vorher wurde hier die Allianz Arena eröffnet, da haben mich 70.000 Zuschauer immer ausgepfiffen. Ich habe für Deutschland gespielt, gegen Bayern München. Die haben mich 90 Minuten lang ausgepfiffen. Und ich gedacht habe, boah, lass ich lieber sein jetzt, weil ein Jahr später hier zu spielen geht wahrscheinlich nicht. Da habe ich aber morgens, meinte meine Frau, ja, jetzt bist du so weit gekommen, jetzt musst du dich doch durchsetzen, jetzt musst du erst recht kämpfen. Und das habe ich dann gemacht. Ja, aber es war jetzt nicht so, dass man durch all diese Ereignisse denkt, oh, das ist jetzt mein bester Freund, da kann der ja gar nichts für. Hätte ja sagen können, ich lasse den spielen. Ich habe jetzt 2 Turniere gespielt, jetzt kann er spielen. Aber wäre nicht sein Naturell gewesen.
Ja, so gönnerhaft ist man da nicht, ne, wenn es auf dem Niveau um Plätze geht. Ja,
aber meins auch nicht.
Ja. Ich glaube, also ohne dass ich jemals auf diesem Niveau gespielt habe und jemals auf diesem Niveau spielen werde, ich glaube, da muss man einfach brutal ehrgeizig sein. Sonst, wenn man da zu gönnerhaft ist, wird man wahrscheinlich gar nicht auf dieses Niveau kommen.
Ja, also mir sagen immer die Leute, oh ja, nee, man, schwierig. Ja, ich glaube, das sind natürlich die, die mich erstens nicht so richtig kennen, aber auf den Fußball bezogen war das so. Aber weil Gewinnen auch schwierig ist. Verlieren ist einfach. Kann jeder. Ja, bin ich nett zu den anderen, sag nichts, streng mich mal an, so wie es geht, aber mehr auch nicht, bin immer lieb und nett, sehr einfach. Aber gewinnen, permanent gewinnen, das ist schwierig, muss mal ein bisschen anders sein.
Ich habe gerade diese Situation versucht zu beschreiben vor dem Elfmeterschießen im Viertelfinale gegen Argentinien. Hat es dich überrascht, die Geste, die Oliver Kahn da gezeigt hat, oder war das dann für dich eigentlich so, dass es deiner Erwartung entsprochen hat, weil, wie du beschrieben hast, man stellt sein Ego hinten an, dann, wenn es um den Wettkampf geht?
Ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, deswegen hat es mich ein bisschen überrascht, aber jetzt auch nicht so, dass ich gedacht habe, oh wow, sondern ja, danke und dann konzentrieren. Ja, weil du musst dich ja extrem konzentrieren. Und zwar muss man sich deswegen konzentrieren, um den richtigen Zeitpunkt zu erwischen des Absprungs, des Timings. Ja, deswegen ist es konzentrativ sehr herausfordernd.
Dann kam eben dieses Elfmeterschießen und du hattest einen Spickzettel dabei. Und auf diesem Spickzettel standen die argentinischen Schützen und die Ecken, in die die bevorzugt schießen. Wie kam es dazu? Wer hatte die Idee zu diesem Zettel?
Das ist eigentlich eine Routinesache gewesen. Ich hatte das bei jedem Elfmeterschießen, bei jeder K.O.-Runde, wo es hätte zum Elfmeterschießen kommen können, dabei. Nur habe ich das vorher auswendig lernen können. Bei der WM gab es nur 2 Tage. Das heißt, wir haben vorher gegen, glaube ich, Schweden gespielt, dann nach Berlin zurück, einen Tag trainiert und dann wieder spielen. Und da war einfach die Zeit nicht da. Erstens, man bereitet nicht gegen Schweden ein Elfmeterschießen gegen Argentinien vor. Da muss er erstmal weiterkommen. So, und dann muss man trainieren, regenerieren am ersten Tag, Kopf frei, da denke ich jetzt nicht an Elfmeterschießen. Dann am nächsten Tag Vorbereitung, wieder gegen Argentinien, also Trainingsvorbereitung, Training. Und dann eben haben wir uns hingesetzt mit Andi Köpke und haben geguckt. Ich habe häufig die Daten noch bekommen vom Rup Stevens, der damit angefangen hat, im Elfmeterschießen gegen Inter Mailand beim UEFA-Pokalsieg. Und dann habe ich aufgeschrieben, okay, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der das macht, der das da macht, der das macht. Cambiasso zum Beispiel, der letzte Schütze, war nicht dabei. Da habe ich mich, als er sein Schussbein gehoben hat, habe ich gedacht, oh, wo schießt der wohl hin? Und dann habe ich mich daran erinnert, wir haben gegen die im Halbfinale der Champions League gespielt. Da hat er für Villarreal einen Freistoß geschossen, mit seinem linken Fuß in meine linke Ecke. Gut geschossen. Aber ich konnte ihn halten. Und dann habe ich gedacht, okay, da fühlt er sich wohl. Ne?
Das ging dir in diesem...
In dem Moment
ging es durch. Dieser Bruchteil,
ja, ja. Das... Das ist halt aber, wenn Leute sagen, ja, ich mache alles intuitiv. Ich finde, das ist so ein bisschen Quatsch, weil Intuition ist dann effektiv, wenn du die Möglichkeit hast, aus 2 Entscheidungen die richtige zu wählen oder vielleicht auch noch mehr möglichen Entscheidungen. Ja, dann kommt Intuition eigentlich. Ja, das ist eigentlich basierend auf Wissen, aber zu sagen, ist jetzt A besser oder B? Weil es ist so eng. Ja, welche Entscheidung treffe ich? Und dann kommt manchmal die Intuition hinzu. Und in dem Moment kam die Intuition. Und eben, dass ich drüber nachgedacht habe, der hat in meine linke Ecke geschossen. Ja, und dann kommt er nicht mehr. Irgendwann kannst du ja nicht mehr als Schütze die Stellung deines Fußes oder den Schwung deines Beins verändern, weil dann schwingst du durch. Und den Zeitpunkt musst du halt erwischen als Torwart, ja, wo du nicht zu früh und nicht zu spät abspringst. So, und in dem Moment hat er das, kam ja eben intuitiv oder vielleicht aus dem Gedächtnis heraus, dass ich gesagt habe, oh ja, mach ich mal. Er hat es plöpp gemacht und das Ding gegessen. Ja.
Jemand hatte dann einen sehr wachen Geist und hat diesen Zettel aufgehoben, weil dieser Zettel wurde dann für 1 Million Euro versteigert später. Wer war das, der diesen Zettel aufbewahrt hat? Hast du den aufbewahrt?
Ich habe den Zettel natürlich aufbewahrt. Also nicht natürlich. Ich habe den in der Kabine gehabt, habe den zusammengeknüttelt. Deswegen ist das auch, da sind diese ganzen Falten auf dem Zettel, wenn man sich den schon mal angeschaut hat. Und dann habe ich den in der Kabine weggeworfen, in die Ecke und irgendwie so 5 Minuten. Und dann kam der Yogi rein und alle und feiern und alle waren fröhlich. Der Poldi hat sein Viva Colonia gespielt. Und dann habe ich gesagt, ach komm, ich hebe ihn doch mal auf. Und habe ihn glatt gestrichen, habe ihn in meine Torwarttasche getan. Und typisch Bild-Zeitung, aber das wissen Sie, das habe ich Ihnen schon 1000 Mal erzählt. Dann stand am nächsten Tag, ich glaube Bild am Sonntag war es oder so, Lehmanns Zettel, wir haben ihn. Und dann habe ich geguckt an meinen Nachttisch. Oh, komisch. Der liegt doch hier. Naja. Ich war zu nett damals. Dann hat der Kai Diekmann mich irgendwann mal gefragt, können wir den Zettel nicht für ein Herz für Kinder versteigern? Und,
kurz nochmal reingegrätscht, wie kam die Bildzeitung drauf, dass sie behaupten, die haben den Zettel, wenn du den auf dem Nachttisch liegen hast?
Weiß ich nicht.
Lass mir einfach so
stehen. Das ist die Bildzeitung halt manchmal. Ne? Ja. Hat er mich gefragt, dann habe ich gesagt, okay, Herz für Kinder ist eine schöne Sache, hilft den Kindern. Mal gucken, was er bringt, dass er dann so viel Geld gebracht hat. Hätte ich natürlich nicht gewusst. Aber ist doch schön. Ja. Irgendjemand, ich glaube, Utz Klaassen hieß er damals, der hat den Zettel ersteigert für die ENBW. Ich glaube, es war irgendwie so eine Firmenausgabe, aber also er selber hat sich dahingestellt, hat den Zettel ersteigert, aber glaube ich für seine Firma. Ist auch wurscht, der Zettel hat auf jeden Fall vielen Kindern Gutes getan.
Hast du tatsächlich befolgt, was auf dem Zettel alles drauf stand, oder war das auch so ein bisschen Show, dass man den Schützen vielleicht verunsichert, indem man dann rausholt die Info und ihm dann signalisiert, ich weiß ja, wo du hinschießt.
Nein, gar nicht. Ich wusste auch nicht, dass sie das sehen, weil ich hab euch ja die Handschuhe mitgebracht. Zeig mir mal bitte den Handschuh. Ich hatte sehr große Handschuhe. Ja, du kannst dir vorstellen, den Zettel sieht man vielleicht gar nicht so sehr, wenn dieser Zettel in diesem Handschuh liegt. Also deswegen, da habe ich auch nur dran gedacht. Ich habe einfach nur, ja, okay, hab in den Handschuh geschaut. Und ich weiß auch gar nicht, ob die Schützen das so gesehen haben, weil da sind ja nochmal 50 Meter zwischen, ne? Zwischen den Schützen, wenn die von der Mittellinie kommen, und diesem meiner Hand. Von daher glaube ich nicht, dass sie das gesehen haben. Es war vielleicht auch eine mediale Sache. Ich weiß es aber nicht.
Damit Pause, durchschnaufen, dann nochmal kurz VfB, eine oder andere Anekdote.
Werbung.
Erstmal Pause. Bock auf den Keiler, Willi?
Boah, geil, ja, klar. Keiler geht immer.
Ja, geht auch früh so um 10, oder?
Wenn du das sagst.
Ja, Keiler statt Mundspülung quasi. Oder Keiler als Mundspülung. Das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das macht. Nee, im Ernst, wenn du vorm Supermarktregal stehst, Willi, und dann dich für ein Bier entscheiden sollst, da stehen ja dann, musst du dir vorstellen, ein Bier neben dem anderen und verschiedene Marken und die große Auswahl.
Boah, habe ich jetzt richtig Bock auf den Keiler, ey.
Ja, hast du richtig Bock auf den Keiler, denn man hat ja eigentlich gar keine Wahl, obwohl man die große Auswahl hat.
Ja, allein wegen der Flasche, die sticht dir schon durch die Optik ins Auge.
Mit diesem Keiler vorne drauf, ne?
Ja, und wenn du dann noch weißt, es ist genau das drin, was auch draufsteht, nämlich ein saugutes Bier, ja, dann ist klar, dass du im Supermarkt eigentlich nur eine Wahl hast.
Sprichst du mir aus der Seele, beziehungsweise vielleicht muss man an der Stelle sagen, du sprichst mir aus dem Magen. Und deshalb würde ich vorschlagen, Willi, zweite Halbzeit, starten wir gleich durch, aber vorher machen wir uns noch einen Keiler auf.
Das klingt absolut nach einem Plan. Vorher gibt es jetzt aber noch einen zweiten und letzten Werbespot, weil zu einem sauguten Keiler gehört natürlich auch saugutes Essen.
Le Candele, der Italiener in der Würzburger Altstadt. Pizza und Pasta zum Abholpreis von nur 7 Euro. Le Candele, ausgesprochen lecker und unerhört preiswert. Einfach unverwechselbar. Das war Werbung.
Wir sind zurück aus der Pause und wir wollen mit dir jetzt nochmal über deine Zeit beim VfB Stuttgart reden. Du warst ja von 2008 bis 2010 nochmal. Es war deine letzte Bundesliga-Station und wir wollen sie gleich mit einer Sprachnachricht eröffnen. Sie kommt von einem, der dich damals noch erlebt hat. Es ist Roberto Hilbert. Er hat große Wertschätzung dir gegenüber geäußert. Und das wollen wir auch unbedingt erwähnen, weil die folgenden Nachrichten lassen es jetzt vielleicht nicht so durchsickern. Und natürlich kommen wir auch nicht drum rum, kommst du nicht drum rum, es geht um deine Helikopternummer. Du hast ja damals schon in München hier am Starnberger See gewohnt und bist mit dem Helikopter gelegentlich nach Stuttgart geflogen.
Am Ende des Tages ist es clever ausgehandelt. Sowas muss ja vom Verein auch genehmigt werden. Ne? Man kann ja nicht als Spieler einfach sagen, ich komme jetzt immer mit dem Helikopter und gut, kann man machen. Aber ich denke, dass das natürlich auch eine gewisse Außendarstellung dann auch mit sich bringt. Und wenn alle damit eins sind, dann ist das auch völlig in Ordnung. Und wir Spieler haben immer ein bisschen drüber gelacht, weil es natürlich schon ziemlich lustig ist, wenn man mit dem Helikopter zum Training kommt, ist nicht alltäglich. Deswegen, aber mich hat es jetzt zum Beispiel nicht gestört. Ich wäre auch gerne hin und wieder mit ihm geflogen.
Warum durfte er nicht mit dir fliegen?
Ich habe jedem angeboten, mal mitzufliegen.
Wer ist darauf eingestiegen oder wer ist eingestiegen?
Ich glaube, es waren eher die Frauen, weil wir haben dann irgendwann mal ein Spiel gehabt in München und da habe ich gesagt, okay, ich fliege donnerstags oder freitags hin zum Training und der fliegt dann zurück. Und die Frauen, die mitwollen, können dann, also ich bin dann nicht mehr mitgeflogen, weil wir sind ja mit dem Mannschaftsbus gefahren und die Frauen, die mitwollen, die können dann mitfliegen, machen sie sich in München einen schönen Abend und schauen sich das Spiel an am nächsten Tag und fahren dann Zug oder im Auto zurück. Und ich glaube, der eine oder andere Spieler ist auch mal mitgeflogen. Christian Tresch, weiß ich nicht mehr ganz genau, ist schon so lange her jetzt. Also ein paar sind auch mitgeflogen.
Aber wie kamst du überhaupt oder wie kam die Idee überhaupt zustande, dass du mit dem Helikopter nach Stuttgart fliegst?
Diesen Vertrag, den ich da gemacht habe, der war darauf basierend, dass der VfB mich unbedingt wollte und ich zwei Sachen gesagt habe, okay, ich komme gerne, ich spiele auch für euch. Es kann aber sein, weil ich ziehe jetzt gerade mit meiner Familie in München ein. Ja, und ich will die jetzt nicht zwei Jahre alleine lassen. Die Kinder waren klein und. Das heißt, ich fahre. Ja, und dann kam die Idee an schönen Tagen, dass ich, weil es war eine fürchterliche Strecke, es war immer die A8 nicht ausgebaut, damals noch in den Anfängen von Stuttgart 21, glaube ich, wo die durch Baustellen immer unterbrochen wurde. Also teilweise habe ich mal 3 Stunden gebraucht, teilweise 3,5 Stunden. Und ab und zu bei schönem Wetter habe ich gesagt, okay, dann fliege ich, weil ich wollte mir einfach Zeit kaufen. Und ich habe mir nie, ich war, es gab nie in meinem Leben tolle Autos, wo ich gesagt habe, ich kaufe mir Ferrari oder was heute alles gibt. Also habe nie irgendwelchen Luxus gehabt und das war dann mein Luxus. Ich bin aber in 2 Jahren, habe ich mal überschlagen, ich glaube 35 Mal geflogen. Ja, also das heißt auf 700 Tage ungefähr, vielleicht abzüglich, vielleicht 600 Tage bin ich, glaube ich, 35 Mal geflogen. Das war jetzt also nicht so, wie Leute sagen, der ist immer mit dem Helikopter gekommen. Das war so ein bisschen, ich hatte auch überlegt, ich mache einen Helikopterschein. Vielleicht brauche ich den mal nach meinem Fußball, weil wir auch mal überlegt hatten, oder ich, nach Amerika zu gehen und so weiter. Das war so ein bisschen, das war natürlich völlig überkandidelt im Nachhinein und passt auch eigentlich zu mir, weil so bin ich nicht. Hab nie teure Uhren gehabt, keine teuren Autos, nix.
Außer halt nach der Milan-Meisterschaft, da hast du nochmal eine teure Uhr gehabt.
Die haben sie mir geschenkt.
Eben, war ja ein Geschenk. Eben.
Ich hab mir nie eine teure Uhr gekauft in meinem Leben. Ich glaube, ja. Die einzige Uhr, die ich mir überhaupt gekauft habe, war so eine Apple Watch jetzt mal vor kurzem.
Ja, aber auch eine teure Uhr, glaube ich. Aber nicht so teuer, wie man.
Ja, aber die kostet ja 800 Euro.
Da gibt es schon andere Summen.
Ja, andere Kaliber
auf dem Uhrmarkt.
Naja, das war halt ein Luxus, den ich mir da gegönnt habe. Nicht natürlich einer, der auf den ich besonders stolz bin, aber in dem Moment hat mir das sehr viel Zeit gekauft. Ja, 50 Minuten rüberfliegen und, um ehrlich zu sein, es war auch professioneller. Kein Stau, kurze Anreise, ja, war okay. Und der Verein hat auch gesagt, ja, eigentlich kannst du jeden Tag mit dem Hubschrauber kommen, weil besser als mit dem Auto.
Hat der Verein das gezahlt oder musstest du das selber zahlen?
Natürlich hat der Verein das gezahlt in Form meines Gehalts. Ja, also sonst hätte ich es nicht bezahlt. Wenn ich da jetzt kein Geld verdient hätte, hätte ich es nicht bezahlen können. Das war auch klar.
Und du hast gemeint, du hast überlegt, einen Schein, Pilotenschein zu machen. Ja. Sprich, du hattest dann einen Piloten, der dich immer geflogen hat.
Ja. Ja, alleine konnte ich ja nicht fliegen. Aber am Ende konnte ich selber fliegen. Konnte nur nicht gut landen.
Gab es da mal einen Zwischenfall, oder?
Ich bin ab und zu, das weiß ich noch, da haben die gesagt, ja, Wetter ist gut. Und auf der Schwäbischen Alb wurde es dann nebelig. Da musste ich oben auf der Schwäbischen Alb, nicht auf der Schwäbischen Alb, sondern dahinter, gibt's, wenn man in Stuttgart ist und so hochschaut, weiß nicht, wie die heißen mehr, aber da gibt es so Hügel, wo die Weinberge auch schon sind, da mussten wir dann landen, weil weiter ging es nicht, war zu nebelig. Und dann stand ich da morgens um, weiß ich nicht, 8:30 und habe getrennt. Da haben mich Leute manchmal mitgenommen und runter zum Trainingsgelände gebracht, freundlicherweise. Dann habe ich denen Tickets auch gegeben, versprochen und gegeben. Oder dann fing es auf einmal zu schneien und da wird einem aber anders. Ne? Dann wird es richtig gefährlich mit so einem Hubschrauber. Da musst du auch irgendwo landen hier in Bayern und warten, bis weiter ging. Das Wetter hat also manchmal auch so ein bisschen überrascht. Naja, ich glaube, für mich gibt es da noch eine Fortsetzung vom Roberto Hilbert.
Nicht zum Thema Helikopter.
Nicht zu dem Thema, aber er kommt gleich nochmal zu Wort.
Und zwar hast du ja beim VfB Stuttgart damals auch noch Champions League gespielt. Und da gab es auch eine kuriose Szene, die Pipi-Pause.
Interessant, dass die Leute sie so benennen, weil bis zum heutigen Tage weiß ja niemand, was wirklich hinter der Bande passiert ist.
Das stimmt, ich habe auf den
noch
Videos...
Niemals meine Eltern, meine Kinder.
Dann kannst du jetzt dann die Weltöffentlichkeit...
Die beiden sein.
Das nehme ich mit ins Grab.
Was ist da passiert?
Na, es kommt nicht raus, was passiert ist. Aber niemand weiß es. Es gibt kein Bild, gar nichts.
Ach, das heißt, jeder hat es einfach nur gedacht und das war...
Jeder hat es gedacht, vielleicht war es aber was anderes.
Na, du warst kurz hinter der Bande.
Ja,
das gibt,
hinter
das Bild
der Bande,
ja.
Natürlich. Ich war hinter der Bande.
Und warst im Knien oder so, glaube ich.
Ich war im
kurz.
Knien. Und habe auch in dem Bereich...
Was gemacht?
Hantiert.
Ah, okay, dann habe ich eine Idee. Doch, ich habe tatsächlich eine Idee.
Und zwar Hose richten.
Machen wir ein Versprechen, Jens. Wenn ich, dann
ich verspreche dir gar nichts, da, auf ich, dieses Thema bezogen.
Wenn
nein,
ich sage
dazu nichts.
Okay, aber ich möchte trotzdem, ich gebe einen Tipp ab. Wenn ich ins Schwarze schieße, kannst du immer noch überlegen, ob du...
Also aber wieder nicht, aber
wenn ich einen Treffer habe, dann sagst du, ja, war so. Und zwar, du hast dir deinen Handballschutz, also den Handballtorhüter oft haben, den hast du dir einfach nur gerichtet. Das war viel harmloser, du hast gar nicht Pipi gemacht. Es ging nur um den Schutz, dass der wieder richtig sitzt. Und das konntest du natürlich nicht für 50.000 machen.
Ich nehme es zur Kenntnis. Warum soll ich es jetzt dir sagen? Ja, meine Kinder sagen auch, komm.
Okay.
Hab's nicht gesagt.
Okay. Aber die These lassen wir immer so stehen.
Mhm. Gut. Ist keine schlechte These.
Ja. Ist mir gerade tatsächlich ganz spontan gekommen. Also, die Idee.
Na, dann kommen wir zurück zu Roberto Hilbert und seiner zweiten Nachricht.
Was mir hängen geblieben ist, dass Jens gerade bei den jungen Spielern beim Essen immer irgendwelche wilden Fragen gestellt hat, irgendwelche Quizfragen. Und was ist der höchste Berg Deutschlands und solche Geschichten, wo wir uns dann oft gedacht haben, okay, muss man jetzt nicht unbedingt fragen, aber alles war total witzig.
Was hat es damit auf sich?
Das weiß ich nicht mehr, aber ich wollte einfach mal wissen, was für eine Allgemeinbildung die hatten wahrscheinlich. Aber man sitzt ja auch viel beim Essen. So und besser, ich habe mich immer sehr gerne mit meinen Mitspielern unterhalten, weil... Wenn du deine Mitspieler kennst, dann weißt du sie einzuschätzen in Drucksituationen. Ja, ich wusste viel über deren Privatleben, vor allen Dingen Kindheit und so weiter. Immer viel gefragt. Schulausbildung. Weil dann irgendwann, in Spielen gibt es Situationen, so die letzten 10% oder die letzten 5 Minuten eines Spiels, extremer Druck, ja, fehlerfreies Spiel. Wer ist verlässlich? Wie packst du den an? Was weißt du über den? Ja, das ist wichtig. Psychologie ein bisschen. Und ja, Quizfragen haben eben auch dazu gehört. Ist auch nicht verkehrt, wenn man mal weiß, was der höchste deutsche Berg ist.
Und wie hoch ist die Zugspitze?
3097 oder so?
Nee, nicht ganz.
Ne? 2,9? Noch was?
2962 Meter.
Das ist, weißt du mehr.
Aber ich habe es auch recherchiert.
Jetzt aufgrund des Hinweises vom...
Weil ganz genau wusste ich es natürlich auch nicht. Ja, bevor wir jetzt, wie in der ersten Halbzeit angekündigt haben, noch auf ein paar Anekdoten zu sprechen kommen, wollen wir zum dritten Mal Ingo Anderbrücke hören, weil er möchte auch noch mit dem einen oder anderen Thema aufräumen.
Meine Eltern waren häufig mit seinen Eltern zusammen auf der Tribüne. Und ja, da hat meine Mutter erzählt, ja, wieder Familie Lehmann getroffen, Essener Süden, das ist ja eine nette Familie und so. Ich kenne auch seinen Bruder und Jens ist sehr schlau und sehr intelligent. Also dafür halte ich ihn. Und da frage ich mich dann manchmal, wieso diese Eskapaden? Und manchmal auf Schalke, wenn er gewisse Sachen hatte, konntest du auch mit ihm darüber, ja, scheiße, da habe ich überdreht und ja, weiß ich. Und so, das sagt er nicht öffentlich, dafür ist er zu eitel. Aber der weiß das und der bereut das auch im ich sag mal, einmal drüber schlafen, bin ich sicher, er bereut das. Also ich mag ihn, bei mir geht da kein Blatt zwischen, egal was auch in der Vergangenheit passiert ist. Weil ich kenne ihn anders und weiß, dass er eigentlich gar nicht so ist, wenn er da weiß nicht, hier diese Geschichte da in München jetzt mit dem Nachbarn und so. Aber er lässt sich auch nichts gefallen. Und das ist natürlich die Ausbildung eines Profis. Ne? Du kriegst Schüsse drauf von 3 Meter, Volley. Ich hatte mal eine Übung und da sagt der Ingo, nimm dir mal 5 Bälle bitte am Ende des Trainings. Ach Jens, ich habe keine Lust, ich habe frei jetzt. Nein, komm bitte, du kannst gut schießen. Ja, okay. Ich sage, nimm den Nemec, der kann nicht schießen. Sagt, nee, komm du. Okay. Haben wir 5 Bälle auf den Fünfer gelegt. Der hat sich sein Suspensorium angeschnallt. Ne? Am Sack, Entschuldigung. Bei Handballern üblich. So, und dann habe ich dem von 5 Meter Vollspann, volles Rohr. Ich sage, Jens, geht doch nicht. Doch. Du musst ja nicht gerade wortwörtlich, Zitat, auf die Fresse schießen. Ich sage, Jens, okay, habe ich mich langsam rangetastet. Da stand der wie so ein Eishockey-Torwart und hat dann die Reflexe, papp, 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 rechts, links gegen die Arme hoch, vors Knie, vors Schienbein, so abgeschossen. Und der hat versucht, ich sage, Jens, ja, sagt er, was soll ich denn machen? Im Spiel kann ich auch nicht die Augen zumachen und weggehen. So, das zeigt, wie bekloppt Torhüter sind. Und ich glaube, dass diese Dinge auch was mit dem Menschen, Torwart, Oli Kahn war ja auch so besessen. Das heißt ja nicht, dass die so sein müssen. Das will ich ja nicht damit entschuldigen. Aber die Leute von außen verstehen das vielleicht nicht.
Das, wie oft kam das mit den Schüssen vor?
Ja, bis ich es besser gemacht habe.
Und wie lange hat es gedauert?
Das weiß ich nicht mehr, aber irgendwann habe ich es ganz gut gemacht.
Und hast du auch andere Spieler immer zu dir geholt oder hast du da einen bestimmten Kreis gehabt?
In jeder Mannschaft immer, wenn es geht, der beste Schütze. Der musste schießen. Aber die anderen auch. Aber der beste Schütze natürlich.
Also auch mal Thierry Henry?
Thierry Henry, aber auch Edu. Edu hat einen super Schuss mit links. Robert Pires. Bergkamp.
Und wie reagieren die, wenn die aus 5 Metern Vollspann schießen sollen?
Ja, wobei da war, ich glaube Edu, mit Edu habe ich das mal gemacht. Der hat einen harten Schuss. Thierry glaube ich nicht, aber Ingo war super, der hat es halt gemacht, weil er wusste, er muss auch aus 5 Metern irgendwann treffen. Und wie soll ich das beschreiben? Ich wusste, ich wollte der Beste werden. Ja, und ich war einer der sehr, sehr wenigen Torleute, die keine Angst hatten auf dem Fußballplatz, weil ich mich aber auch, ich konnte mich mental so in eine Situation bringen, in der ich keine Angst mehr hatte. Das heißt, ich bin in Situationen gegangen, die vielleicht hätten wirklich schlecht ausgehen können. Aber ich hatte keine Angst. Vielleicht, wie gesagt, wenn ich Ingo Anderburger aus 5 Metern habe, was soll mir da sonst noch passieren? Der hatte mit den härtesten Schuss in der Bundesliga. Ne? Und auch wenn mir die Arme mal wehtaten oder weggeflogen sind. Aber diese Besessenheit war wahrscheinlich, die war wichtig für mich. Ne? Ich hatte keine Angst. Auch in der Premier League. Es gibt ein Beispiel. Cristiano Ronaldo, wir haben schlechten Saisonstart gehabt, wir haben in Manchester United gespielt, kommt ein Ball in der ersten Halbzeit, Cristiano Ronaldo nimmt den runter von seiner Brust, lässt ihn aufspringen und aus 5 Metern, Volley, schießt er. Und mir hat das Michael Schumacher mal erklärt, auf seinen Formel 1 bezogen, kann ich gleich was zu sagen. Ich stand halt vor dem und habe den angeschaut, ja, also ich habe meinen Kopf nicht weggedreht, irgendwie sonst was gemacht und der hat mir halt voll ins Gesicht geschossen. Und wir haben 0-0 gespielt, stand 0-0, war kein Tor. Und am Ende habe ich noch 2-3 wirklich sehr gute Bälle gehalten und wir haben 1-0 gewonnen. Das sage ich noch im Nachhinein, danke Ingo, dass du mir damals die Bälle so draufgehauen hast. Ne? Nicht nur du, aber vor allen Dingen auch er. Und dann hat es sich irgendwann ausgezahlt. Michael Schumacher, ich habe den mal gefragt, warum bist du so gut und die anderen sind ein bisschen schlechter. Und wer ist noch sehr gut in deiner Formel 1, in deinem Formel 1-Zirkus? Ich glaube, er hat damals gesagt, ich weiß nicht, ob es Coulthard war oder Häkkinen, ich weiß es nicht mehr. Und er hat gesagt, es gibt 3, die bremsen halt viel später als die anderen. Dann hat er mir 2 aufgezählt, ich weiß gar nicht mehr, wer genau. Und ich und der Dritte. Und dann macht er nur so ne, diese Geste, die man macht, wenn man sich selber meint. Und das war wahrscheinlich ähnlich bei mir, dass ich wusste, die anderen Torleute, die können Sachen, manche können Sachen besser als ich in manchen Bereichen, aber komplett wahrscheinlich niemand. Und, aber ich hatte eins, ich hatte keine Angst. Ja, das war ein Riesenvorteil.
Und diese Nicht-Angst, hast du die antrainiert?
Ja, klar.
Wie trainiert man sich das an?
Wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich Angst.
Ja? Einfach durch Probieren machen.
Trainieren, immer wieder schmerzvoller, Schmerz akzeptieren. Ne? Ich hatte mit Christian Wörns, wir haben uns mal darüber unterhalten, wir waren Meister der Schmerzen. Ja, wir wussten, dass wir Schmerzen haben, fast in jedem Training. Aber irgendwann kannst du Schmerz als anderes Gefühl einschätzen. Nicht mehr als Schmerz, wo du denkst, oh, sondern das ist ein anderes Gefühl. Es gibt natürlich Schmerzen. Ich rede jetzt hier nicht von krankhaften Schmerzen durch Krebs oder sonst was. Ne? Das ist ein anderes Niveau. Nicht, dass ich da jemand zu nahe trete. Den Schmerz, den kann man nicht mehr meistern. Aber im Sport, auf den Körper bezogen, Verletzungen oder Rückenschmerzen, Armschmerzen, Kopfschmerzen, kannst du alles meistern. Das ist halt ein Prozess. Und zu dem gehört er auch eben keine Angst zu haben.
Nehmen wir das Stichwort von Ingo Anderbrügge, die Geschichte mit dem Nachbarn. Ging ja auch ganz medial durch Deutschland, als du mit der Kettensäge beim Nachbarn oder auf deinem Grundstück unterwegs warst und auch beim Nachbarn. Hol uns mal ab, wie hast du das erlebt?
Also es ist für mich eine relativ normale Geschichte, die aber von der Bild-Zeitung, sagen wir mal, ein bisschen rufmörderisch ausgestaltet wurde. Weil da auch einfach berichtet wurde über was nicht der Wahrheit entsprach. Kann ich jetzt öffentlich gar nicht so viel zu sagen, weil der Nachbar hat das so ein bisschen als Vorwand genutzt, eine Position aus der, seine Position aus der Schwäche heraus in eine Position der Stärke zu verändern. Weil der Nachbar hat mich in den letzten Jahren immer mal wieder drum gebeten, er ist 91 Jahre alt, auch bei sich so ein bisschen für seine Hecken und so weiter Sicht und Licht zu schaffen. Und demzufolge war ich häufiger bei ihm auf dem Grundstück, weil ich auch inzwischen nur mein Grundstück in manchen Bereichen begehen konnte, um auf sein Grundstück zu gehen. Weil er hat widerrechtlich aus meiner Sicht einfach mein Grundstück überbaut und bei mir Bäume abgerissen und, und.
Darum ging es auch in der öffentlichen Darstellung, dass ein Dachbalken auf dein Grundstück geragt ist und du das dann mit der Kettensäge runtergemacht hast.
Ja, so wurde es berichtet. So wurde es berichtet, aber da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil das ein Verfahren jetzt leider geworden ist. Aber es ist, der Nachbar ist nie da. Mir haben Leute gesagt, so nach dem Motto, du hättest den Nachbarn mit einer Kettensäge bedroht. Und das ist ja völliger Quatsch. Ja, das Einzige, was ich gemacht habe, was ich schon in den letzten Jahren immer gemacht habe, auch auf Bitte des Nachbarn, dass ich im Frühjahr, Sommer immer mal wieder Hecken beschnitten habe. Auch seine Hecken. Hat er mich explizit drum gebeten, auch Bäume teilweise, ja, die ich für ihn da fällen sollte. Und das ist der Hintergrund der Geschichte. Wie gesagt, es ist leider jetzt ein Verfahren geworden. Er hat eine Garage gebaut, die eigentlich zum Haus ausgeartet ist. Und da kann ich jetzt öffentlich im Moment auch nichts zu sagen, weil das soll man einfach nicht tun.
Aber du wolltest ja nicht die Hecke schneiden und bist dann abgerutscht und aus Versehen auf den Dachbalken der Garage gekommen.
Zu diesem Thema kann ich jetzt nicht sagen. Okay. Weil da medial wurde berichtet, ich hätte die Garage zerlegt.
Und auch Überwachungskamera, Bänder durchgeschnitten und solche Geschichten.
Ja, da wurde eine Menge berichtet. Ja, also die Garage steht da prächtigst, ist nichts beschädigt worden. Aber um ehrlich zu sein, wenn das der einzige Skandal in meinen 30 Jahren Öffentlichkeit ist, ja, in dem es um einen Dachbalken geht, ja, dann kann ich damit leben, weil das ist halt so. Aber die Leute dichten mir auch andere Skandale an, wie zum Beispiel die Tatsache, dass ich mit der S-Bahn damals nach Hause gefahren bin, was ja gegen Mannschaftsgeist verstößt. Aber ich habe das jetzt hier zum 10. Mal erzählt, aber es wollen die Leute dann hören. Der hat mir gesagt, ich soll nach Hause fahren. Also wir sehen uns morgen. Ich habe keinen Teamgeist verletzt oder sonst was. Sondern das war damals so. Aber ja, es gibt Dinge, die in der Vergangenheit gesagt wurden, die heute auch nicht mehr opportun gewesen wären. Er hat mal im Rahmen von Rassismus einer ein Video gezeigt von Wetten, dass Frank Elstner, der damals über Roberto Blanco einen Witz gemacht hat. Haben alle gelacht, für den Witz wäre der heute wahrscheinlich ins Gefängnis gekommen. Das war eben damals der Zeitgeist, hat sich keiner darüber aufgeregt. Und wir leben eben heute in einer Zeit, in der diese Dinge natürlich auch medial, auch durch die Fülle der Medien, durch soziale Medien, so hochgepusht werden, dass man da als Betroffener ja einfach sagen muss, es ist nicht tolerabel und man muss sich vielleicht auch gegen wehren, weil es ist meistens immer nur eine kleine Gemeinde, die diese Dinge so hoch oder so anders darstellt, dass sie sehr schädlich unterwegs sind.
Wenn du die Rassismus-Sache ansprichst von Frank Elstner und Roberto Blanco, auch bei dir gab es ja so einen Vorwurf, der dir gemacht wurde, und zwar ging es da um Dennis Aogo und eine
eine Nachricht, die du versehentlich an ihn geschickt hast, in der du geschrieben hast, Dennis ist wohl euer Quotenschwarzer. Wie schaust du darauf zurück?
Ja, im Nachhinein war es ihm gegenüber respektlos. Es war aber wegen einer Fernsehquote anders gemeint, als es rübergekommen ist. Ich habe mich für den Fehler entschuldigt. Es ist aber kein Rassismus. Das hat mir selbst mal ein Richter bestätigt. Weil schwarz ist letzten Endes der einzige Ausdruck, den man für Menschen anderer Hautfarbe verwenden darf. Ja, oder muss auch. Demzufolge war es ein Fehler, der auch medial natürlich dahingehend, wie soll ich das sagen, verwendet wurde. Es war mein Fehler, klar, meine Nachricht. Ich habe es an Dennis geschickt, war aber mit einem Smiley, war jetzt nicht böse gemeint. Ich habe mich bei ihm dafür entschuldigt. Er selber hat auch gesagt, er fand es jetzt nicht als rassistisch, sondern nur als respektlos. Und trotzdem ist es ein Fehler gewesen, der eben auch andere schwarze Mitbürger hätte verletzen können. Und die Allgemeinheit, die muss man natürlich heutzutage in Betracht ziehen, dass ich niemanden verletzen wollte, der sich in der Form in seiner Jugend oder gegenwärtig schon mal verletzt gefühlt hat. Also muss man damit sehr sensibel sein. Ja, aber es war jetzt nicht böse gemeint und dass die Verwendung des Wortes schwarz ist nicht rassistisch, sondern es ist korrekt.
Wie ist das Verhältnis zu Dennis Aogo heute? Er hat eine Entschuldigung damals auch angenommen. Habt ihr noch einen Austausch oder?
Nein, gar nicht.
Bist du durch das, was da war, also dass diese Nachricht, du die Nachricht geschickt hast, er sie veröffentlicht hat, du diesen Shitstorm bekommen hast, vorsichtiger geworden, was Umgang mit Sprache betrifft? Oder würdest du sagen, man muss in der heutigen Zeit einfach mehr aufpassen, als es vielleicht vor 20, 30 Jahren der Fall war?
Naja, also die Erfahrung ist ja die, dass 90-95% aller Menschen, denen passieren solche Fehler. Ja, jetzt bin ich ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit, mir ist so ein Fehler passiert. Aber die Menschen sind gut. Die Menschen sind weder rassistisch, noch sind sie anderweitig unterwegs, sodass man sagen könnte moralisch verwerflich, sondern sind gute Menschen. Denen passieren auch Fehler. Ja, und ich bin natürlich sehr vorsichtig geworden. Ich war eigentlich gar nicht mehr existent. Und die Lehre ist aber, dass man sich nicht von denen, von dieser kleinen Gemeinde, die, sagen wir mal, uns erzählen wollen, wie das Leben funktioniert, negativ beeinflussen lassen darf. Ja, ich kann mir von niemandem vorschreiben, wie ich zu denken habe, wie ich zu handeln habe, weil ich weiß, prinzipiell bin ich ein guter Mensch. Ich habe mit vielen Menschen zusammengearbeitet, die ich glücklich gemacht habe, die mich glücklich gemacht haben. Wenn man erfolgreich ist über lange Jahre, kann man kein schlechter Mensch sein, vor allem nicht im Teamsport. Ja, muss man charakterlich schon okay sein. Und deswegen ist was ich gerade gesagt habe, diese kleine Gemeinde an Leuten, die einem dann für gewisse Fehler canceln wollen. Ja? Das ist ja diese Cancel Culture, allein der Begriff canceln. Ich will kein Canceln in meinem Leben. Und 90 oder noch mehr Prozent unserer Mitbürger wollen auch kein Canceln. Die wollen in Ruhe gelassen werden, wollen glücklich sein. Und wenn sie sprachlich mal daneben liegen, dann haben sie das Recht dazu, wenn sie sich entschuldigen dürfen. Na, wir sind ja auch Christen, das ist ja der christliche Glaube auch. Das hat mich übrigens am meisten überrascht, dass ich mit Leuten zusammengearbeitet habe, die Respekt, Toleranz für Charity-Organisationen oder sonst was einwerben. Aber dann, das sind die Ersten, die diese Cancel-Culture betreiben. Weil eigentlich haben sie Toleranz gegen eine Null-Fehler, gegenüber einer Null-Fehler-Politik. Sie akzeptieren keinen Fehler. Machst du einen Fehler, wirst du gecancelt. Haben aber selber in ihren Charity-Organisationen das Motto, wir sind tolerant, wir sind respektvoll, wir respektieren andere Meinungen, wir respektieren andere Verhaltensweisen, wir respektieren körperliche, geistige Behinderungen, alles, was auch richtig ist. Aber sie leben es nicht. Das war eine etwas enttäuschende Erfahrung aus dieser Sache. Aber wie gesagt, damit habe ich abgeschlossen. Ich habe mich entschuldigt dafür, dass ich den Fehler gemacht habe, dass ich damit eben Menschen verletzt habe, die ich nicht kenne und die sich dadurch verletzt gefühlt haben. Damit ist es auch gut jetzt.
Du hast in diesem Zusammenhang in der Sky-Doku meine Geschichte, die Ricardo Basile macht, sehr geschätzter Kollege, auch über dieses Thema gesprochen, über diese WhatsApp-Nachricht, über Dennis Aogo und das Thema Quotenschwarzer. Und da hast du eine Aussage getroffen, die wir gerne in unserer zweiten und letzten Rubrik behandeln würden, und zwar im Audiobeweis.
Der Audiobeweis, präsentiert von Lifestyle Fitness, den Premium-Fitness-Clubs in Würzburg und Zellingen.
Und die Aussage war, man kann selbst gegenüber seinem Sohn diskriminierend sein, wenn man sagt, spring ins kalte Wasser, sei kein Mädchen. Und dann weiter, nicht mehr Zitat, solche Dinge gehen nicht, damit verletzt man viele Leute, ohne dass man es so meint. Ist es also dann auch in dem Zusammenhang mit Dennis Aogo quasi passiert, dass auch andere Leute, die gar nicht natürlich Teil dieses WhatsApp-Verlaufs waren, sich eben verletzt gefühlt haben dadurch?
Das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Ja, diese diejenigen, die ich gar nicht angesprochen habe, die sich aber eben durch solche Aussagen schon diskriminiert oder verletzt gefühlt haben. Bei denen vor allen Dingen habe ich mich entschuldigt, weil ich mir der Tragweite in dem Moment natürlich auch nicht bewusst war und weil ich auch einfach nur eine private Nachricht an einen Freund schreiben wollte. Und ehrlicherweise auch vor dem Hintergrund einer TV-Quote, ja, die Dennis durch sein Auftreten, was sehr gut ist bei Sky, ja, eloquent und so weiter, wo er auch die Quote erhöht hat. Aber das will ja in dem Moment auch keiner hören. Ja, und ich kann verstehen, dass die Leute, die das anders verstehen, demzufolge auch sich verletzt gefühlt haben. Dafür habe ich mich entschuldigt. Ich will mich jetzt nicht 100-mal entschuldigen, weil einmal reicht. Ich habe aus dem Fehler gelernt. Kann anderen, weil ich natürlich auch viel darüber gelesen habe, kann anderen, denke ich, Dinge erzählen zu dem Thema, da ich jetzt ein bisschen, sagen wir mal, kenntnisreicher bin im Umgang mit Rassismus und so weiter. Aber man muss sehr aufpassen in der heutigen Zeit mit sozialen Medien, dass man keinen Anlass gibt für irgendwelche falschen Wortkreationen oder Verwendungen.
Damals, du hast es gerade selbst angesprochen, gab es eben einen großen Shitstorm, was natürlich auch dem Zeitalter der sozialen Medien geschuldet ist. Es wäre wahrscheinlich vor 30 Jahren ein bisschen anders auch noch abgelaufen, weil es eben die sozialen Medien gar nicht gab. Wir haben natürlich auch mal deinen Instagram-Kanal gecheckt und da sind wir über ein Foto gestolpert, was wir sehr interessant fanden. Und zwar stand da unten drunter als Betextung Supporting a School in Kenya. Und wir wollten dich fragen, was es damit auf sich hat. Was ist das für ein Hintergrund? Wie kam das zustande?
Ich habe einen Freund, der hat eine Firma in Kenia und der hat mich immer mal eingeladen. Und da bin ich dahin, habe den besucht, habe gleichzeitig eine Schule besucht, gleichzeitig ein schwarzes ein Turnier angeschaut von schwarzen Fußballspielern und habe mit denen 3 oder 4 Tage verbracht. Und ich war noch nie in Kenia, hat mich interessiert, tolle Fußballspieler gesehen. Ja, von denen einige sofort zweite Bundesliga spielen könnten, vielleicht auch höher.
Tatsächlich?
Ja, super, super. Ist nur schwierig, wegen der bürokratischen Hürden, den Spielern die Möglichkeit zu geben, hier nach Deutschland zu kommen. Ja? In anderen Ländern ist es ein bisschen leichter, aber nach Deutschland ist es schwierig. Und interessant, in der Schule bin ich reingekommen und die Kinder sind aufgestanden, Shalom Aleikum, also viele Muslime auch, und haben ein Lied gesungen und waren sehr nett. Ja, war ein schönes Erlebnis.
Hast du dann durch den Kontakt, den du eben dorthin hattest, auch die Möglichkeit gehabt, so richtig noch Land und Leute kennenzulernen? Wir waren alle schon mal im Urlaub, da hat man oft vielleicht dann eher so das Hotelleben, man lernt aber nicht so richtig das Land kennen. War das in dem Fall also anders?
Das Land habe ich jetzt nicht so kennengelernt, ich war nur in Lagos und da ist eben bedrückend, es gibt da keine, sagen wir mal, Aufmerksamkeit für Umweltschutz, ist alles super schmutzig und von 20 Millionen würde ich sagen, geht es 10.000 gut und der Rest muss jeden Tag kämpfen, dass er irgendwie überlebt. Also da haben wir sehr bedrückend am Ende noch, als wir nach Hause gefahren sind, auf einer Straßenkreuzung, wir wussten nicht, ob der tot ist, einen kleinen Jungen haben liegen sehen, so zwischen so, auf dem Bürgersteig, zwischen so 2 sehr stark befahrenen Straßen, der schlief da einfach, hoffentlich. Und da haben wir gesagt, wir müssen aussteigen, wir müssen ihm helfen. Der Fahrer, no, could be a trap, also könnte eine Falle sein. Ne, dass der da liegt, man denkt, man steigt aus, hilft dem und auf einmal kommen von irgendwoher kommen andere und überfallen dich. Also schlimm, ja. Können wir uns nicht vorstellen. Und wie gesagt, mein Kumpel, der da lebt, der sagt, ich habe ihm gesagt, hör mal, du hast doch andere gute Freunde. Ich bin jetzt nicht sein bester Freund. Ja, aber ich kenne ein paar andere Freunde von ihm, der sagte, du bist der Erste, der jemals hier hingekommen ist. Das sieht man, also es ist hart, es ist ein hartes Leben da. Ja, und man kann jetzt aus bildungstechnischen Gesichtspunkten oder Fußballgesichtspunkten sagen, jedes Kind kämpft hart, um diesen Lebensumständen zu entfliehen.
Auch wieder Quelle Instagram, deine eigene Seite. Ähnliches Beispiel aus Kasachstan.
Was hat es denn damit auf sich? Auch da Schulkinder, Fußballkinder?
Ich glaube, da waren wir mal bei einer Charity von Galatze.
Mhm.
Weiß nicht.
Ja, ja, ja.
Hat der mal für Milan gespielt?
Hat für Milan gespielt.
Verteidiger.
Linksverteidiger.
Ja, ja, ich glaube, da waren wir mal bei einer Charity. Haben ein Fußballspiel gemacht. Ich glaube, das war Kasachstan. Aber das ist auch schon älter, das Bild.
Schon älter, das Bild, ja. Ja. Was gibt es dir so, wenn man dann in ja, Einblicke woanders bekommt und auch mal sieht, hey, ich bin privilegiert dadurch, dass ich in Deutschland lebe und diese Kinder sind einfach nur, weil sie da geboren sind. Ja, wir können ja nichts dafür, dass es uns gut geht. Die können nichts dafür, dass es ihnen nicht so gut geht wie uns. Was macht es so mit dir, wenn du da bist?
Ich habe ja eben schon mal angesprochen, also ich ganz am Anfang, ich bin dem lieben Gott schon dankbar für ein paar Sachen. Ja, unter anderem, dass ich da geboren wurde, wo ich geboren bin. Und das gehört dazu, ist leider so. Ne? Das, wir hätten auch irgendwo geboren werden können, in Afrika, wo es Bürgerkrieg gegeben hätte oder wo die Eltern erschossen werden. Ruanda zum Beispiel ist so ein Thema. Wir haben bei Arsenal eine Zusammenarbeit mit Ruanda, Visit Ruanda. Da gab es vor nicht allzu vielen Jahren noch ein Massaker, wo, glaube ich, Hutsis 800.000 Menschen von, wie heißen die? Ich weiß es nicht mehr, getötet haben. Also so ein Genozid. Wenn du da geboren wirst, und das war sehr grausam, dann hast du keine Chance. Und da, wo ich war in Lagos, hast du unter normalen Umständen auch wenig Chancen, da rauszukommen, wenn du nicht in diesen 10.000, in diese 10.000 reingeboren bist. Und das ist, das, so ungerecht ist das Leben. Ja, wir sitzen jetzt hier, reden ein bisschen, wir reden darüber, ja, ist vor vielen tausend Menschen gespielt bei der WM, alles nett. Hätte ich nicht machen können, wenn ich in Ruanda geboren worden wäre. Also, da können wir schon dankbar sein.
Jens, wir sind am Ende einer sehr langen Podcast-Folge und haben nur noch eine allerletzte Frage für dich. Und zwar, du warst im Trainerteam des FC Augsburg, du warst im Trainerteam des FC Arsenal, du warst im Aufsichtsrat bei Hertha BSC. Wohin soll dich denn der Weg führen? Das sind jetzt ganz unterschiedliche Felder. Du hast auch einen Sportmanagement-Kurs in St. Gallen beendet. Wo sehen wir denn Jens Lehmann demnächst?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich bin ziemlich gut ausgebildet in allen Bereichen. Ob ich nochmal richtig wieder in den Fußball gehen will, hängt vielleicht von einer Möglichkeit ab, die sich vielleicht demnächst nochmal auftut. Normalerweise müsste ich sagen, ich gehe wieder zurück in den Trainerbereich, weil da ist die größte Not. Ja, es gibt diese eine Statistik, die viel aussagt, die Anzahl der Trainerentlassungen. Und wie viele Trainer eigentlich nicht entlassen werden. Es sind nämlich ganz wenige. Ich selber habe damals diese Ausbildung gemacht in Deutschland und in England. Und da muss man auch manchmal ehrlich gegenüber oder ein bisschen Mitleid haben mit den Trainern, weil du wirst als Trainer dauerhaft nicht dafür ausgebildet, eine Mannschaft dauerhaft zu führen oder weiterzuentwickeln. Ja, weil da gibt es ein paar Punkte, die können, die bringen dir die nicht bei, weil die es gar nicht können. Die haben das Wissen gar nicht, die Kenntnis gar nicht. Warum verliert man Spiele? Und das wäre eigentlich das, wo man auch sagen muss, der deutsche Fußball ist im Moment jetzt nicht Weltspitze, wir sind sehr mittelmäßig. Es liegt eigentlich daran. Ja, aber was ich gerade gesagt habe, die Trainer können da häufig gar nichts für, weil die Ausbildung nicht das abdeckt, um Spieler, Mannschaften besser zu machen. Und das wäre ein Ansatzpunkt.
Aber also du siehst dich auf dem Rasen als Coach, oder kannst
du dir so sagen? Ich habe ja gesagt, das wäre eigentlich das Vernünftigste. Nur es gibt auch diese Zirkel an Coaches, die irgendwo entlassen werden und dann wieder eingestellt werden. Mangels an Kenntnis, was sie überhaupt leisten können, müssen. Und ja, in dem Zirkel bin ich jetzt auch nicht drin.
Ja. Und hast wahrscheinlich auch nicht so richtig Lust drauf, da reinzukommen.
Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich wäre es das Sinnvollste, weil das ist eigentlich das Einfachste.
Aber was halte ich davon ab?
Vielleicht Opportunität auch. Vielleicht ist es interessanter, in einen Club zu gehen. Es gibt viele, die sich dafür interessieren, Fußballclubs in England gerade oder im Ausland zu kaufen. Solchen Leuten reden wir gerade. Also wenn ich sage wir, dann ist unsere kleine Gruppe, die alle aus dem Fußball kommen, die selber schon beim Fußball gearbeitet haben, lange Jahre. Aber auch da wird immer das Problem kommen, guter Trainer. Und gute Trainer ist schwer zu finden. Muss das Spiel verstehen, während es läuft. Es wird nicht ausgebildet. Informationen verstehen, wird auch nicht ausgebildet. Coaching, Kommunikation wird auch nicht ausgebildet. Nicht leicht.
Was hat es mit dem Sportmanagement-Kurs in St. Gallen auf sich?
Ja, das war sehr gut. Das war so über Führung, Digitalisierung, Verhandeln, Rhetorik, Produktinformation. Das war toll. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Eine tolle Gruppe gewesen. Ein hoher Weiterbildungseffekt und ja, eine Uni, die natürlich auch qualitativ hervorragend ist. Also gerade auch Umgang mit Menschen, Leadership, sehr interessant. Ja. Man denkt, man weiß immer viel, aber man kratzt so ein bisschen an der Oberfläche. Dann macht man so ein Studium und merkt, oh, das Ganze kann man ein bisschen vertiefen und auch wissenschaftlich fundierter angehen.
Dann jetzt aber wirklich die allerletzte Frage. Wie schaut denn dein Alltag momentan aus?
Ja, es fragen mich immer viele Leute, was machst du eigentlich? Ich verwalte im Moment viel. Alter, ich habe so, irgendwann habe ich mal angefangen, ich habe so 2, 3 Firmenbeteiligungen. Dann habe ich ein paar private Sachen, die ich verwalten muss. Also so sieht es aus. Im Fußball telefoniere ich, was ich gerade gesagt habe, viel mit Leuten über Vereine, vor allen Dingen in England. Es gibt ein paar Vereine in der englischen zweiten Liga, die haben, weiß ich nicht, 200% ihres Umsatzes nur an Spielergehältern. Ja, die irgendwann früher oder später pleite gehen. Und die schaut man sich mal an, was interessant ist. Vielleicht macht man da mal mit. So, die Zeit.
Sehen wir dich vielleicht bald wieder auf der Insel.
Wer weiß, ich kann es im Moment gar nicht sagen. Aber Fußball verstehe ich am besten. Von daher sollte ich irgendwie damit verbunden bleiben.
Dann, Jens, wie war es für dich? Intensiv wahrscheinlich.
Ja, sehr intensiv. Vielen Dank. Ja, ist interessant gewesen. Gute Fragen, gute Gastkommentare.
Fürs Gewinnspiel was mitgebracht. Wir haben es vorhin kurz erwähnt, als es um den Zettel beim Elfmeterschießen ging. Torwarthandschuhe.
Ja.
Getragen von dir oder sind die neu? Kannst du kurz sehen?
Die habe ich getragen jetzt. Also jetzt nicht in meiner Laufbahn, aber wir spielen ja ab und zu nochmal Fußball und so weiter. Also die habe ich getragen. Die sehen auch ein bisschen blass aus schon oder gebraucht.
So soll es sein.
So soll es sein. Und ja, die wollte ich euch jetzt geben.
Da steht JL drauf.
Deine JL, Initialen. Jetzt will ich unterschreiben.
Du machst genau, wollte ich gerade sagen, noch ein Autogramm drauf und Dann sind wir alle happy.
Ja, vielen Dank fürs Kommen.
Jens, wir haben zu danken. Alles Gute für dich.
Danke, ebenfalls. Tschüss.
Dieser Podcast wurde präsentiert von Invicta Real Estate, deinem Experten für Kapitalanlageimmobilien.